Okay.
Shh, just quiet quickly, please.
Ziemlich sicher Nightlife aus einem grindigen Grätzl im Münchner Norden, mit zu hohem Zuckerspiegel wegen Almdudler und eh schon wissen, und mit eigentlich nur gewamperten und genau deshalb auch lässigen Haverern im besten Alter kommt.
Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar.
Die Big Show von Sportradio 360. Der steirische Gaul, der es nicht einmal halbert bis treuer geschafft und trotzdem zu jedem Thema einen Senf parat hat. Mautner Markov oder Haas, fast wurscht. Hauptsache scharf oder wenigstens Estragon. Mit welchem Stadionbier brunst es sie am besten? Sind die Pyros bei Sturm Haaser als die früher im Hanapi? Und warum wird bei uns die Wurst um so viel dünner aufgeschnitten als beim deutschen Fleischer, dem wir sicher nicht vertrauen?
Ich geh jetzt zum Fleischermeister und scheiß auf deinen Apfelkleister.
Wir wissen's nicht. Wir können trotzdem dranbleiben. Die Big Show. Jetzt.
So geht's ja also los. Die Big Show 673, Sportradio 360. Ein kleines bisschen anders. Gleich kommt Nicola, übernimmt, weil ich unterwegs bin. Und mit Fußball, mit Football, mit Motorsport, und ich komme dann später wieder. Aber wir eröffnen heute ausnahmsweise mal mit Handball nach diesem unfassbaren Spiel gestern zwischen Deutschland und Frankreich. Ich bin unterwegs, ich habe mich gestern Nachmittag mit Heiko Holderb getroffen und auch mit dessen Frau, Amerikanerin. Und wir schauen dann die zweite Halbzeit an und ja, Deutschland scheidet aus, schade auch. Und dann 4 Sekunden vor Schluss oder 6 Sekunden vor Schluss, Franzosen haben den Ball. Was soll noch passieren? Und jeder, der es gesehen hat, hat dann gesehen, was passiert ist. Unfassbare Szenen, dass DK Mem diesen Ball nicht einfach, selbst wenn er ihn in die deutsche Hälfte reinwirft, reicht's von der Zeit nicht mehr. Aber unglaublich, was Uschins dann auch in der Verlängerung macht, fantastisch, ganz, ganz grandios. Und das wollen wir jetzt mal würdigen, nicht direkt, aber sehr indirekt oder doch direkt. Denn Uwe Semrau hat das Spiel gestern kommentiert und Uwe hat mir folgende Mitteilung geschickt, mit der wir gerne die Big Show 673 eröffnen.
Seit 30 Jahren kommentiere ich Handball, aber dieses Spiel wird immer ein besonderes sein, ganz klar. Und mehrere Faktoren haben dazu geführt, dass so etwas möglich ist, vor allen Dingen die gute Leistung der deutschen Mannschaft. Das hat sich so nicht abgezeichnet, dass so ein Sprung nach oben möglich sein sollte in der zweiten Hälfte. Und es ist einfach toll, wenn sowas passiert, da entwickelt der Handball einfach seine magische Kraft als Mannschaftssportart, die es sonst so nicht gibt für meine Begriffe. Es ist für mich immer noch die geilste Sportart. Und dass der neue Prinz aus Hannover, Renas Uschins, das möglich machen kann, das ist einer der Aspekte dieser Partie, die in einer unfassbaren Dramatik am Ende spitz zuläuft. Mit tragischen Figuren auf der anderen Seite, keine Frage, DK Mem, der fast im Alleingang die deutsche Mannschaft erledigt hat in der zweiten Hälfte, und einem Nikola Karabatic, dessen Reise abrupt zu Ende gegangen ist. Natürlich, er hat schon 3 Goldmedaillen und irgendwann darf auch mal jemand anders ran, aber seine Karriere ist von der deutschen Mannschaft beendet worden, und das ist auch ein ganz besonderer Aspekt dieser Partie, die in himmelhoch jauchzend und tief betrübt endete und so einen Moment beschreibt, der auch nur bei Olympia möglich ist. Die Reise der deutschen Mannschaft geht weiter, gerne bis ins Finale. Wer jetzt einen Sieg erwartet, automatisch gegen Spanien, weil das ja in der Gruppe vor schon mal passiert ist, der wird vielleicht getäuscht werden, denn Spanien hat sich auch gesteigert. Und das wird ein sehr interessantes und wahrscheinlich auch hochemotionales Halbfinale werden. Und ich freue mich drauf. Es dürfte Spiel Nummer 1644 werden in meiner bescheidenen Karriere der letzten 30 Jahre auf dem Handballfeld. Aber ich werde es mit der gleichen Werf und mit dem gleichen Engagement angehen und denke, das wird ein Highlight morgen.
Da muss ich nochmal nachfragen nächste Woche bei ihm, ob das wirklich handgezählt ist. 1644 waren es, glaube ich. Anyway, Uwe, eine absolute fucking Legende. Was aber auch für unseren lieben Freund, natürlich unseren lieben Freund Thomas Wagner zutrifft, der ja auch in Paris ist. Und Thomas konnte, ich weiß, er hat die Deutschen gesehen bei diesem 9-Uhr-Spiel. Ich habe schon vergessen, gegen wen das war. Jedenfalls, Thomas ist auch in Paris für Eurosport, wie Uwe ja auch. Aber Thomas hat das gestern eben nicht live gesehen, sondern wie, lieber Thomas?
Ja, was soll ich sagen? Ich bin irgendwie völlig fix und fertig. Ich bin irgendwie total euphorisiert. Also sowas habe ich wirklich ganz, ganz lange nicht mehr erlebt hier auf unserer Dachterrasse für Eurosport unweit des Triumphbogens. Hier sind natürlich unfassbar viele Franzosen, sehr nette Kollegen, mit denen man echt ein super Verhältnis hat. Sie sind super Gastgeber. Aber beim Volleyball habe ich mich wirklich schon geärgert über die Schiedsrichter im entscheidenden fünften Satz, weil das fand ich wirklich unfair. Und ich habe heute schon befürchtet, dass wir in Lille halt nicht nur gegen die Zuschauer spielen, sondern auch gegen die Schiedsrichter. Ich muss am Ende sagen, sie haben schon teilweise versucht, nochmal in Entscheidungen einzugreifen. Aber ich glaube, sie haben jetzt gar nicht diese riesen Fehler gemacht. Und es war irgendwie so bei 6 Toren, haben natürlich alle gedacht, okay, die Franzosen gehen jetzt durch. Dann so ein bisschen rangekämpft an diese 7 Meter. Und wir standen zuerst hier in unserem Studio mit 4 der 5 Deutschen. Wir haben so laut geschrien, dass die anderen Stationen, die Engländer, die Schweden, die Polen, da kam dann schon die Aufnahmeleiter, wir sollen ein bisschen leiser sein. Und dann sind wir, die jetzt nichts mit der Sendung zu tun hatten, rüber an die Bar. Da saßen wir dann noch mit 2 Deutschen, ich glaube 28 Franzosen. Ich habe mich aufgeführt. Also ich habe wirklich fast mit Platzverbot hier auf der Rooftop vom Hotel Raphael gerechnet. Aber einfach nur geil. Und ich sag's ehrlich, man soll damit vorsichtig sein. Also das ist ein Handballspiel. Da wird man in 20 Jahren noch drüber reden, wie das Knie von Manfred Hofmann 1975. Wahnsinn.
Unglaublich. Also das deutsche Spiel. So, und dann einfach zum Runterkommen schaue ich mir dann auch noch Dänemark gegen Schweden an und da hat man dann doch ein kleines bisschen mehr Abstand, obwohl ich die Dänen sehr mag. Aber so grandios der Handball sein kann, und Uwe hat es ja beschrieben, so grandios der Handball sein kann, so scheiße kann er auch sein. Und das hängt immer mit den Schiedsrichtern zusammen. Diese Willkürlichkeit, die Willkür, gibt's das Wort Willkürlichkeit überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber diese Willkür bei den Entscheidungen, da wird jemand an 9 Metern berührt, geht durch, macht noch 2 Schritte, wirft, trifft das Tor nicht 7 Meter. In einer Szene. Bei Dänemark gegen Schweden. Ich habe schon vergessen, gegen oder für wen das war. In der letzten Szene, Dänemark führt mit 1 Tor, die Schweden kommen nochmal vor. Und also es ist mindestens ein Foul am Kreis, vielleicht sogar 7 Meter, weil Abwehr im Kreis, nicht mal ein Pfiff. Und das ist alles so random, das ist sehr, sehr ärgerlich. Und ich überlege gerade, in welcher anderen Sportart das auch noch so ist. Klar, im Fußball viele Entscheidungen, die man vielleicht nicht ganz versteht, aber im Handball sind es viel mehr Entscheidungen, die einfach gerade mal so, wie sich der oder die Schiedsrichterin gerade fühlt. Und das ist extrem anstrengend, so geil dieser Sport ist. Und er ist einfach grandios. Und Basketball ist auch toll, überhaupt keine Frage. Aber nachdem ich selbst auch, man mag es nicht glauben, sehr lange Handball gespielt habe, das ist schon eine Herzenssportart. Und aber so mühsam mit den Schiedsrichtern, da muss ich mit Götzi und mit Uwe bei nächster Gelegenheit auch nochmal drüber sprechen, weil vielleicht verstehe ich auch die Regeln nicht. Vielleicht ist alles so genau gepfiffen worden, wie es gepfiffen werden muss. Und übrigens auch diese Instant Replay beim Deutschlandspiel. Warum schaut man sich das am Ende nochmal an? Da war nichts. Nur um was zu finden, wo man vielleicht den Franzosen nochmal eine Chance gibt, verstehe ich nicht. Also das ist mir dann too much. Und hat mir ein kleines bisschen, nur ein kleines bisschen, weil Handball ist großartig, aber ein ganz, ganz kleines bisschen diesen Mittwochnachmittag auch verleidet. Ich glaube, Deutschland kann Olympiasieger werden. Die Dänen haben mir nicht gut gefallen, also auch wenn sie da gewonnen haben. wenn Mikkel Hansen spielen muss, dann weiß man kein gutes Zeichen, weil eigentlich ist er nur zum 7-Meter-Schießen rein, haut dann auch einen 7-Meter, der die Entscheidung gewesen wäre. Die 2-Tore-Führung, den letzten haut er ans Lattenkreuz. Also ich bin ja ein großer Mikkel Hansen-Fan, genauso wie ich ein Dika Mem-Fan bin. Und die beiden hätten es gestern fast kollektiv verschissen. Und Dika Mem hat, nachdem, wie Uwe ja sagt, davor trifft er jeden Ball und danach wirft er die Kugel weg. Aber Mikkel Hansen werden wir noch mindestens einmal sehen. Irgendwie finde ich den total faszinierend. Ich hatte die Dänen ja in München gesehen bei der Europameisterschaft. Aber die sind nicht unschlagbar, sage ich. So, das war's. Heute mal anders begonnen. Und jetzt zu Nicola.
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 673 hier bei Sportradio 360. Ja, wir übernehmen vom Producer und gehen direkt in Sachen Football, Fußball erstmal. Voll rein Football folgt danach. Wir haben drei Experten in den Leitungen. Zum einen Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas.
Hallo.
Dann haben wir Sven Schröter von Sky. Hallo Sven.
Hallo.
Und Axel Goldmann, der ist auch am Start, Just Baseball. Und ja, Axel, hallo.
Hallo.
Axel, ich habe auf Twitter nachgeschaut, beziehungsweise wie es jetzt heißt, X, und wollte nachschauen, wie so dein Freitagabend war und fand nichts. Also jetzt deine Chance, uns hier so zu erzählen, wie war die Stimmung in Bezug auf die neue Zweitligasaison, so bis 19 Uhr am Freitag, und wie war sie dann um 22.30 Uhr?
Aber viel hat sich da gar nicht geändert, Nicola. Ich war relativ gut gelaunt den ganzen Tag über, habe mich sehr gefreut auf das Spiel gegen den HSV, und das hat sich während des Spiels gar nicht so dramatisch geändert, weil ja, wenn du jetzt das Ergebnis nimmst, natürlich ist es dann unglücklich, wenn du 2-1 verlierst, dann vielleicht noch so durch einen blöden Torwartfehler, aber insgesamt war es ein Spiel, das mir keine Angst gemacht hat, wo ich gesagt habe, der FC war für mich im Stadion besser, der FC hatte die besseren Chancen, der FC hatte mehr Ballbesitz, hatte mehr Chancen, die dann ja das große Problem dieses Sportvereins seit ein paar Jahren offenbaren, dass halt einfach keine Tore geschossen werden, dass die Kaltschnäuzigkeit vorne im Abschluss fehlt, dass vielleicht noch ein paar Entscheidungen nicht richtig getroffen werden. Aber der HSV war keine Mannschaft, die uns jetzt an die Wand gespielt hat, sondern sie haben halt einfach die 2-3 Chancen, die sie hatten, für 2 Tore genutzt. Dadurch gewinnen sie das Spiel. Aber es hat mir keine Angst gemacht. Und die Stimmung im Stadion, um mich herum, in meinem Umfeld, bei mir selbst, die war gar nicht so schlecht. Also wir sind weit davon entfernt, von Untergangsszenarien zu sprechen oder von irgendeiner frühen Panik. Das war überhaupt nicht der Fall.
Also kein Overreaction Friday in Köln. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Sven, würdest du dich deiner Analyse anschließen?
Ja, es war natürlich ein Knaller, dass dieses Spiel gleich am ersten Spieltag stattfindet. Nicht wenige sind ja davon überzeugt, dass das die beiden absoluten Top-Favoriten der Liga sind. Ich denke, das kann in die eine oder die andere Richtung gehen und wird am Ende sicherlich nicht entscheiden, ob der FC oder auch der HSV nach oben gehen. Das werden ganz andere Spiele sein, die diesen Weg zeichnen werden. Das hat man in den letzten Jahren ja gerade beim HSV immer wieder gesehen. Also da würde ich mir weder als Anhänger der einen oder der anderen Mannschaft ernsthaft Gedanken machen. Und insofern, ja, war ein bemerkenswerter Auftakt für eine sicherlich hochinteressante Zweitligasaison mit so großen Namen. Köln gegen HSV, hätte man das vor 20 Jahren mal irgendjemandem gesagt, dass das Auftaktspiel der zweiten Liga ist, hätte man wahrscheinlich ein Kopfschütteln geahndet.
Aber ich finde es ganz gut, dass du sagst vor 20 Jahren, weil vor 10 Jahren hätte man schon geglaubt.
Das stimmt, deswegen habe ich auch kurz überlegt und wollte.
Ich habe es gemerkt, ja.
Andreas, die beiden Top-Favoriten der Liga, gehst damit, ich meine, Köln, Abstieg ist immer so eine Geschichte und die Transfersperre hilft wahrscheinlich auch nicht. Sind sie für dich trotzdem dann Kandidat Nummer 1 oder 2 für einen sofortigen Wiederaufstieg?
Nein, ganz klar nein. Also ich sehe nicht, worauf das basieren sollte, angesichts der Tatsache, dass man die Mannschaft ja auch nicht verändern oder verstärken konnte. Ich habe irgendwo gehört, ja, das ist die Mannschaft mit dem teuersten Kader der Liga. Ja, wahrscheinlich, wenn die noch Erstligagehälter dafür bezahlen, dann kann das gut sein. Aber ich sehe keine überragende Qualität in dieser Mannschaft und ich glaube, die werden sich schwer tun in der zweiten Liga. Also zumindest mal, bis man möglicherweise dann im Lauf der Saison, wenn ich es recht auf dem Schirm habe, können sie ja im Winter dann wieder neue Leute verpflichten. Ja, dann gibt es da vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen was anzupassen. Bis dahin würde ich sagen, wenn Köln dann auf einem soliden Mittelfeldplatz steht, ohne allzu großen Abstand nach oben, ist vielleicht noch was möglich. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, abgesehen vom großen Namen, worauf die Theorie basiert, dass das klappt. Natürlich, sie haben jetzt einen neuen Trainer. Möglicherweise ist der in der Lage, da ein paar Prozent mehr rauszuholen als in der Vergangenheit. Was ich aber tatsächlich bei dem Spiel wirklich bemerkenswert fand, ist nicht unbedingt, dass der HSV gewonnen hat, sondern dass der HSV sich wohlgemerkt unter Steffen Baumgart, der ja immer einer war, der selbst die Initiative übernehmen wollte mit seinen Mannschaften, in dem Spiel für eine Kontertaktik entschieden hat. Was dann zum Beispiel auch dazu geführt hat, dass Köln mehr Torchancen hatte. Ob sie die größeren hatten, darüber kann man dann vielleicht diskutieren. Aber die Kollegen vom Kicker haben 7 Chancen für Köln gezählt und nur 3 für Hamburg. Aber HSV war dann halt effizienter und könnte mir gut vorstellen, mit dem, was Hamburg in der vordersten Linie an Qualität hat, dass sie da einen entscheidenden Vorteil zum Beispiel gegenüber Köln haben werden. Axel hat es ja schon gesagt, Chancenverwertung ist immer so ein Riesenthema. Chancenverwertung ist halt aber auch erstens mal sehr schwierig, weil man dafür qualitativ gute Spieler braucht und man auf der Position Qualitätsmängel sehr schlecht übertünchen kann. Und das Geld ist ja nicht da, beziehungsweise die Möglichkeit ist nicht da, um da tatsächlich die entsprechende Qualität einzukaufen. Also ich glaube, das Problem wird sie auch weiter begleiten und ist ein Teil des Grundes dafür, weshalb ich nicht glaube, dass Köln zumindest mal in der ersten Saisonhälfte ganz vorne mitspielen wird.
Gut, dann bekommt Sven.
Darf ich dazu ganz kurz was anmerken? Mhm. Ich glaube, wenn wir mal 2 Monate zurückblicken, dann war nach dem Abstieg des ersten FC Köln die Gefahr oder die Angst in Köln sehr groß, dass sich die Mannschaft komplett auflöst und dass es direkt in den Abstiegskampf der zweiten Liga geht. Das ist jetzt im Sommer nicht passiert. Es sind ein paar Spieler da geblieben, die sicherlich in der zweiten Liga kein schlechtes Potenzial haben, sondern die in der zweiten Liga völlig in Ordnung sind. Dazu kam jetzt ein bisschen Pech mit Verletzungen in der Vorbereitung mit Florian Kainz, mit Max Finkgräfe, mit Christensen sind 3 Spieler ausgefallen, für lange Zeit ausgefallen, die sicherlich unsere Mannschaft auf ihren Positionen verbessert hätten. Das ist jetzt nicht der Fall. Aber wenn wir davon reden, muss der 1. FC Köln aufsteigen oder ist der 1. FC Köln ein Aufstiegskandidat, dann ist das eine Diskussion, die vor 3 Monaten gar nicht stattgefunden hätte. Von daher, wenn wir bis im Winter auf einem Mittelfeldplatz stehen und nichts nach unten zu tun haben und sagen können, vielleicht gibt's noch die Möglichkeit anzugreifen oben, dann ist es für mich erstmal völlig in Ordnung, weil diese Transfersperre, die letzten 2 Jahre und die Möglichkeit, dass ein Totalabsturz hätte stattfinden können, die war halt da. Und dass das nicht diskutiert wird, ist für mich fast schon ein Erfolg. Das heißt, dass wir jetzt darüber reden, dass der FC vielleicht sogar die Möglichkeit hat, aufzusteigen. Das ist etwas, was ich vor 3 Monaten überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Von daher ist das eine Diskussion, die fast für uns schon ein Luxusproblem ist.
Wie ist die Erwartungshaltung in der Stadt, Axel?
Ja, in der Stadt ist die Erwartungshaltung immer, dass man nichts in der zweiten Liga zu suchen hat. Dass der 1. FC Köln ein Bundesligist ist. Und ich finde das auch richtig, ehrlich gesagt. Warum sollten wir als 1. FC Köln, als einer größten Vereine in dieser Sportart, wir haben 140.000 Mitglieder und alles in Köln dreht sich um den FC, warum sollten wir duckmäuserig sein und sagen, ja, jetzt müssen wir erstmal gucken und uns konsolidieren nach außen hin. Nach innen müssen wir das, weil wir einfach nicht dieses Potenzial haben, was andere Vereine, die uns in den letzten 25, 30 Jahren überholt haben, mittlerweile haben. Aber nach außen hin sollten wir schon diese elitäre Arroganz haben, zu sagen, der 1. FC Köln gehört in die Bundesliga. Ob das dieses Jahr passieren wird, weiß ich nicht. Muss es dieses Jahr passieren? Nein. Nächstes Jahr? Ja.
Sven, was stimmt dich denn so optimistisch, dass du sie direkt darauf dass sie für dich einer der zwei Top-Kandidaten sind?
Also ich habe das mehr oder weniger zitiert. Ich selbst bin da auch eher skeptisch. Ich habe auch in der letzten Saison im Übrigen zu denen gehört, die schon sehr früh prognostiziert haben, dass es der HSV wieder nicht schafft. Und habe da von vielen Kollegen eher ein müdes Lächeln geerntet. Es ist einfach nicht ganz so einfach, wie es der ein oder andere sich vielleicht vorstellen mag. Und ich bin da schon bei Andreas. Natürlich ist es positiv, dass man die Mannschaft zusammenhalten konnte, in Ermangelung der Möglichkeit, neue Leute zu holen. Gleichzeitig ist das ja auch ein Stück weit der Grund, warum man eben einen teuren Kader hat mit einer Mannschaft, die abgestiegen ist. Das hat immer oder bringt immer Probleme mit sich, denke ich mal. Ein Neuanfang, wie auch immer geartet, wäre sicherlich sinnvoller oder besser. Und beides ist richtig, was ich gerade gehört habe. Die Erwartungshaltung in Köln ist, wie sie ist. Das wird sich auch nicht ändern. Das ist vergleichbar mit Hamburg. Dass man sich als Bundesligist fühlt, ist völlig legitim und ist auch traditionsmäßig abgedeckelt und niemand würde das bestreiten. Aber wie schwer es sein kann, wenn man eben nicht direkt wieder hochgeht und wenn man sagt, na gut, die Saison müssen wir uns geben und dann schauen wir weiter. Das zeigt ja nicht nur der HSV. Man ist sehr schnell dann ein Zweitligist. Und trotz der Möglichkeiten, trotz der Zuschauer, trotz des Stadions, trotz des Umfelds, trotz der Geschichte, trotz der Möglichkeiten, die eigentlich da wären. Und insofern wird das sicherlich noch hochinteressant werden zu beobachten. Und ich glaube, man macht einen Fehler, wenn man nur auf Hamburg, Köln, Hertha, also auf diese Großen schaut. Schalke habe ich jetzt mal bewusst weggelassen, weil die ja völlig umstrukturiert haben und erstmal auch gesagt haben, ja, wir brauchen ein bisschen. Aber das sind die Namen, die einem jedem sofort einfallen. Die letzten Jahre haben gezeigt, es wird den einen oder anderen geben, der da den Großen, den vermeintlich Großen oder den tatsächlich Großen ganz kräftig in die Suppe spucken kann.
Aber Sven, wenn du dich letztes Jahr schon so früh geäußert hast, jetzt wollen natürlich unsere Hörer alle in die Wettbüros stürmen und direkt was platzieren. Also, schafft es der HSV dieses Jahr oder schafft es nicht?
Also der Ansatz, den auch Andreas genannt hat, das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt. Also ich war skeptisch massiv bis zu dem Zeitpunkt, als man sich von Walter getrennt hat, weil ich der Meinung war, dass so mit dieser Herangehensweise eine so starke Mannschaft brauchst und eine so unglaublich überlegene Mannschaft brauchst, um dieses Spielsystem ohne mit der Wimper zu zucken, wirklich vom ersten bis zum 34. Spieltag durchzuziehen. Und das war sein Anspruch. Da war diese Arroganz, ich habe das Stichwort Arroganz von irgendwie gehört, das kann ja auch mal was Positives sein. Beim HSV war es in den letzten Jahren aus meiner Sicht gerade auch von Trainerseite eher hinderlich und eher schwierig. Hat am Ende auch dazu geführt, dass man die entscheidenden Punkte eben aus meiner Sicht nicht geholt hat. Das mag unter Baumgart anders sein. Die Flexibilität auch mal zu sagen, nein, wir spielen mal auf Konter und lassen mal den Gegner kommen. Wir brauchen nicht immer den Ball und wir müssen nicht immer dominant sein. Das kann ihnen sicherlich helfen. Und insofern, ja, es ist jedes Jahr das Gleiche. Eigentlich sind sie dran und eigentlich müsste es dieses Jahr klappen. Lass erstmal die ersten 5-6 Spieltage vorbeigehen und dann werde ich mich mit einem weitergehenden Tipp äußern, nicht nach dem ersten Spieltag.
Erfahrungsgemäß sind dann die Spieltage 20 bis 30 beim HSV immer so ein bisschen problematisch.
Ja, aber man kann dann schon nach 5-6 Spieltagen schon ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie das läuft. Also das war jetzt ein Spiel, das schon besonders war, in Köln und so weiter. Ja, da kann man auch mal den Gegner kommen lassen und so weiter. Es geht jetzt in die ersten Heimspiele. Es geht dann auch, wenn du mal gegen Darmstadt gespielt hast, gegen Paderborn gespielt hast, gegen Karlsruhe gespielt hast und solche Spiele. Da wird man dann sehen, ob sich was verändert hat.
Mit einem halben Jahr Abstand, Axel, vermisst du Steffen Baumgart?
Nein. Nee. Steffen Baumgart hatte eine Geschichte, als er in Köln war, aber alles hat seine Zeit und ich vermisse generell Trainer eher selten. Peter Stöger hier vielleicht die große Ausnahme, aber nee, ich vermisse ihn nicht.
Okay, gut. Also, der erste FC Köln, wir werden es verfolgen, ebenso den HSV, machen eine kurze Pause und dann reden wir über den Rest der zweiten Liga. Bis gleich.
Servus, grüß euch, da spricht der Hans Knaus und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß noch.
Big Show 673 von Sportradio 360. Wir sind immer noch in den Leitungen mit Andreas Renner, Sven Schröter, Axel Goldmann und wir schauen weiter in der zweiten Liga und wir schauen weiter auf die großen Namen, Andreas. Der erste FC Kaiserslautern ist natürlich auch einer dieser großen Namen, die in der zweiten Liga spielen. Letztes Jahr bis zum Ende, Angst gehabt ein bisschen. Wie ist die Stimmung in und um Kaiserslautern für die Saison 2024-25? Was erwartet man? Wo soll es hingehen?
Ja, also ich glaube, eine realistische Einschätzung ist natürlich, dass man vielleicht das Ergebnis der Vorsaison ein bisschen verbessern will. In der Vorsaison gab es ja mal wieder diverse Trainerwechsel. Dann erinnern wir uns, Friedhelm Funkel kam, hat das gemacht, was Friedhelm Funkel immer tut, nämlich so defensiv wie möglich zu versuchen, gute Ergebnisse zu erzielen, was am Ende dann gereicht hat, nachdem es zwischenzeitlich auch mal wieder einen Absturz auf den vorletzten Platz unter ihm gab, was auch damit zusammenhing, dass es in der zweiten Liga, was ja öfter mal passiert, am Ende richtig eng zuging und da viele Mannschaften in der Verlosung waren. Jetzt haben sie, weil Friedhelm Funkel ja nur eine Interimslösung war, mit Markus Anfang einen neuen Trainer. Und wenn man jetzt mal anschaut, wie man die Unterschiede beschreiben kann, dann zitiere ich jetzt einfach mal Markus Anfang selber, der sinngemäß gesagt hat, ich bin ein Trainer, der will immer Spiele gewinnen und gehe nicht ins Spiel nur rein, um es nicht zu verlieren. Das erklärt genau den Unterschied zwischen Anfang und Funkel, weil Funkel wollte halt erstmal nicht verlieren. Ob das am Ende erfolgreich sein wird, ist natürlich die Frage. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, mit der Funkeltaktik hätte man halt nicht um einen Aufstieg mitgespielt. Irgendwann mal, das muss ja nicht diese Saison sein. Man braucht aber mehr progressive und offensive Ideen, wenn man tatsächlich über kurz oder lang, nächstes Jahr vielleicht, dann mal ein Kandidat sein will, der vielleicht mal wieder über den Bundesliga-Aufstieg mitreden will. Das erste Spiel unter Anfang jetzt am Wochenende, das war ja in Ulm, da sind sie in Rückstand geraten, haben das dann am Ende gedreht, mit 2-1 gewonnen, auch weil der Gegner ein bisschen mitgeholfen hat. Das war jetzt, würde ich mal sagen, insgesamt kein besonders berauschendes Fußballspiel, also rein aus neutraler Sicht. Es gab relativ wenig Torchancen. Der FCK ist hinterher zufrieden, dass sie Moral gezeigt haben und dieses Spiel gedreht haben, aber es ist jetzt auch nichts, wo man dann sagen würde, hey, das war jetzt so grandios, die müssen über mehr nachdenken als, sagen wir mal, Nahziel mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
Sven, ist das auch da, wo du Kaiserslautern siehst? Irgendwo gesichertes Mittelfeld mit dem Abstieg nichts zu tun haben, aber ohne Ambition nach oben. Das ist ja quasi das Fazit, das man dann ziehen kann.
Es wird sicherlich in hohem Maße auch davon abhängen, wie Markus Anfang ankommt in Kaiserslautern, wie es funktioniert. einer, der vor einigen Jahren eher ganz hohe Weihen mitbekommen hatte und die Möglichkeit hatte, sich auch in der ersten Liga zu verwirklichen. Das ist nicht alles so gelaufen, wie er sich das sicherlich selbst vorgestellt hat. Zuletzt in Dresden hat es auch nicht so funktioniert, wie er sich das gewünscht hat. Es ist für ihn nochmal eine Riesenchance bei einem bemerkenswerten Traditionsverein. Ich denke, man tut gut daran in Kaiserslautern, trotz allem und trotz all der Euphorie, die gerade bei Heimspielen natürlich da ist. Und das ist der Verein in dieser Region. Und natürlich hat man auch in Kaiserslautern immer noch das Gefühl, auch wenn es schon ein bisschen her ist, dass man eigentlich in die Bundesliga gehört. Aber eine Konsolidierung nochmal nach einem schwierigen Jahr, nach einer schwierigen Saison, um dann wirklich ein ambitionierter Zweitligist zu werden, vielleicht für die nächste oder für die übernächste Saison, das, glaube ich, wäre sinnvoller als dieses zu hohe Erwartungen schüren, dann Enttäuschungen mit sich schleppen und am Ende dann wieder gegen den Abstieg kämpfen. Also ich bin da bei Andreas mit einigen Fragezeichen. Ich denke, ein ordentlicher Mittelfeldplatz, vielleicht einstellig, das wäre für den ersten FC Kaiserslautern eine sehr erfolgreiche Saison.
Ganz interessant ist ja auch, Nicola, wenn wir jetzt drüber reden, die Vereine, die eigentlich in die Bundesliga gehören. Ich glaube, wenn man da mal eine Liste aufmachen würde, da hätte man jetzt mal die 18 Vereine, die de facto in der Bundesliga sind und dann hinten dran nochmal 25 ungefähr, die glauben, sie gehören da eigentlich hin. Also das ist die gefühlte Bundesliga ist sehr groß.
Ja, aber Axel, also gehört für dich Kaiserslautern in diese gefühlte Bundesliga rein oder nach den finanziellen Verwirrungen auch, die es dann vor ein paar Jahren gab, inzwischen nicht mehr?
Ja, doch, natürlich. Also ich glaube, aus Fansicht ist das ja nochmal was anderes, dass man als Fan sich eine andere Bundesliga-Zusammenstellung wünscht. Das ist, ja, glaube ich, verständlich, dass man sagt, die großen Vereine, mit denen man dann vielleicht auch aufgewachsen ist, die hätte man gern in der Bundesliga. Mir ist aber schon klar, dass da viel Verklärung bei ist und dass die meisten Vereine, die nicht in der Bundesliga spielen, wenn nicht sogar alle, es sehr verdient haben, dass sie nicht in der Bundesliga spielen aktuell. Das ist mir schon bewusst. Trotzdem ist das Gefühl natürlich ein anderes. Und Kaiserslautern gehört für mich genauso in die Bundesliga wie Schalke, wie der HSV, wie der 1. FC Köln. Ja, aber das ist am Ende ist es schon alles selbst verschuldet und man kann niemanden dafür zur Rechenschaft ziehen, dass man selbst nicht mehr in der Bundesliga spielt. Es sind halt zwei verschiedene Ebenen dieses Spiels. Einmal die Fansicht und einmal ja die Realität.
Aber der Fan Axel spielt lieber gegen Augsburg, Heidenheim, Kiel und Wolfsburg in der ersten Liga als gegen den HSV. Kaiserslautern, Schalke, Nürnberg, wen haben wir denn noch in der zweiten?
Nee, der Fan Axel spielt lieber gegen den HSV, Schalke, Kaiserslautern in der ersten.
Ja.
So, aber es ist halt nicht, wie es ist, aber trotzdem, nochmal, Nicola, ich bin mir darüber im Klaren, dass sich die Zeiten im Fußball auch geändert haben und dass die ganzen großen Traditionsvereine aus vielen, vielen Gründen, und die sind ja sehr unterschiedlich bei den einzelnen Clubs, halt in den letzten 25, 30 Jahren sehr viele Fehler gemacht haben. Ob das jetzt finanzieller Natur ist, ob das struktureller Natur ist, ich bin mir darüber im Klaren. Trotzdem wünsche ich meinem Verein natürlich maximalen Erfolg. Den hast du in der ersten Liga halt mit unattraktiven Gegnern. Und auf der anderen Seite freue ich mich halt auf die zweite Liga, weil du dann Auswärtsfahrten nach Düsseldorf hast, zum Hamburger Sportverein, wieder nach Nürnberg. Ich war seit ewigen Zeiten nicht mehr in Nürnberg. Ich freue mich auf ein Wochenende in Regensburg. Ich freue mich auf Hannover 96, war ich auch lang nicht mehr. Ich freue mich auf das neue Stadion in Karlsruhe, war ich noch nie, seit es umgebaut worden ist. Du hast endlich wieder ein Spiel gegen Schalke. Da freut man sich aus anderen Gründen draus. Das sind, das hat dann nicht unbedingt irgendwas mit Wettbewerb zu tun, sondern einfach mit, da freue ich mich drauf. Das wird ein schöner Tag. Und Auf der anderen Seite möchtest du natürlich lieber gegen Heidenheim um einen Europapokalplatz in der ersten Bundesliga spielen. Kannst aber aktuell nicht beides haben.
Es schlagen zwei Herzen in der Brust, aber ist doch auch schön. Sven, jetzt genau, Schalke hat im Augenblick die Tabellenführung übernommen, will natürlich nichts heißen nach diesem 5-1 gegen Eintracht Braunschweig, wobei da viele Tore spät fielen. Jetzt Schalke am Wochenende in Nürnberg. Wer ist denn für dich überhaupt in dieser Liga jetzt Favorit, um in den oberen Regionen mitzuspielen? Wir haben viele große Namen, haben wir eben auch schon gehört, das muss ja nicht unbedingt was heißen. Wen siehst du, also wer sind deine 4, 5 Teams, die da oben wahrscheinlich um die Plätze mitmischen sollen?
Ja gut, HSV ist, denke ich mal, in jedem Fall gesetzt. Hertha hat einen guten Kader, neuen Trainer muss man auch sehen. Bei der Hertha ist es ja oft so, dass sie sich in der Regel, wenn dann selbst ein Bein stellen, aber Hertha, die ja mit einer sehr schlechten Prognose letzte Saison begonnen haben, wo viele auch sagten, ja, das kann ganz nach unten gehen, sich dann konsolidiert haben und dann eigentlich schon wieder ziemlich gut dastanden. Dazu muss man sehen, was mit Fortuna Düsseldorf ist. Natürlich ihren besten Mann verloren, die Enttäuschung des so knapp verfassten Nichtaufstiegs. Aber einen guten Trainer mit einer Mannschaft, die, wenn sie das abhaken kann, sicherlich oben mitmischen kann. Hannover 96 muss man irgendwie auch im Zettel haben, denke ich mal. Und ja, Schalke. Natürlich war das 5-1 deutlich zu hoch, was den Spielverlauf angeht. Braunschweig hat da ganz ordentlich dagegen gehalten. Ein Sieg auf jeden Fall verdient, aber in der Höhe kam dann vieles zusammen. Trotzdem, das ist eine runderneuerte Mannschaft mit vielen neuen Gesichtern. Auch muss man auch sehen, wie die taktisch die ganze Sache angehen. Trainer will eigentlich Dreierkette spielen lassen. Jetzt hat er dann sich doch wieder für eine Viererkette entschieden. Das wird man auch abwarten müssen. Aber wenn Schalke in den Flow kommt und eine gewisse Euphorie entsteht und die neuen Leute passen, dann ist Schalke sicherlich auch eine Mannschaft, die oben mitmischen kann. Und das ist nicht das erklärte Ziel, zumindest nach außen. Da haben wir wieder dieses nach außen, nach innen und wie auch immer. Aber Schalke wird nie in der zweiten Liga spielen und sagen, Hauptsache wir steigen nicht ab. Das sagen höchstens die großen Pessimisten unter den Schalke-Fans, die ich auch kenne. Aber also Schalke bin ich gespannt, ob dieser Auftakt, bei dem halt vieles zusammenlief, auch dazu führen kann, dass man vielleicht auf so eine Wolke kommt und vielleicht mit einem guten Start dann auch die Saison entsprechend prägen kann. Sicherlich kein Top-Favorit, aber gehört zu den Favoriten. Jetzt habe ich einige Clubs genannt, die ich da oben erwarten würde, ja.
Andreas, wie Axel hat ja gerade gesagt, hier KSC, neues Stadion und will er unbedingt hin, will er unbedingt erleben. Der KSC ist ja gut in die Saison gestartet mit einem Sieg gegen Nürnberg, jetzt gegen Düsseldorf. Wo erwarten wir den KSC in der Saison?
Ja, das ist relativ schwierig zu sagen, weil was man in Karlsruhe nicht vergessen darf, die sind letzte Saison und da hat es ja dann auch eine Veränderung auf der Sportdirektor-Position gegeben, in die Spielzeit gegangen mit einem Kader, wo gefühlt die halbe Mannschaft zwischen 30 und 35 war. Und erfahrene Spieler sind natürlich sehr gut, ne? In Maßen. wenn man nur viele davon hat, wird's halt irgendwann mal problematisch. Und von den erfahrenen Spielern haben wir wie zum Beispiel Jerome Gondorf, der ein wichtiger Spieler war, oder auch Lars Stindl, jetzt ihre Karriere beendet und werden nicht mehr für den KSC spielen. Da wird's also notwendigerweise einige Veränderungen geben und ein paar gute Offensivspieler, die ausgeliehen war, wie zum Beispiel Torjäger Matanovic oder der Mittelfeldspieler Nebel, die sind wieder zu ihren Bundesliga-Clubs zurückgegangen und versuchen sich da durchzusetzen. Deswegen, da wird sich jetzt erstmal eine ganze Menge tun und das Ganze muss sich zurechtruckeln. Karlsruhe hat letzte Saison, glaube ich, eine solide Spielzeit gespielt, auch wenn die auch zwischenzeitlich mal relativ nah an der Abstiegszone dran waren, weil es halt im Mittelfeld immer eng zuging. Aber mit ihrem Coach Christian Eichner haben sie Mittel und Wege gefunden, das bestmöglich zu bewältigen. Und jetzt ist halt eine neue Mannschaft auf dem Platz, die muss erstmal gucken, wie das so funktioniert. Sie haben ja jetzt auch zwischenzeitlich bei dem Auftaktsieg 2-0 hinten gelegen, bevor Tsitsipas, der georgische EM-Fahrer, drei Tore geschossen hat. Die hätten jetzt dann zum Beispiel mit dem einen, der eine gewisse Qualität im Strafraum schon mitbringt. Das ist ein Plus. Die Mannschaft hat auch gute spielerische Elemente. Und Aichner ist aus meiner Sicht ein cleverer Trainer, der eben auch abwägt und gerade gegen Clubs, die sehr gerne den Ball haben wollen, dann auch mal anders spielt, obwohl die Mannschaft spielerisches Potenzial hat. Also das ist, der ist für mich ein Pluspunkt und an dem waren ja anscheinend auch diverse andere Clubs in der Saisonpause interessiert. Also ich glaube, Karlsruhe wird eine solide Rolle spielen. Aufstieg erwarte ich nicht, aber wenn es ein Mittelfeld gibt, dann sehe ich Kaiserslautern irgendwo im Mittelfeld und Karlsruhe vielleicht 2-3 Plätze höher.
Okay. Axel, der erste FC Köln spielt am Wochenende in Elversberg. Du hast gesagt, du freust dich auf ein Wochenende in Regensburg, du freust dich wieder in Nürnberg zu sein. Ich habe jetzt mal die Historie bemüht. Also Elversberg hat ein paar Spiele gegen die zweite vom FC Köln, aber die ersten Mannschaften treffen zum ersten Mal aufeinander. Ist das für dich Anlass genug, dich auf den Weg ins Saarland zu machen?
Das wäre es, aber ich habe leider keine Zeit am Wochenende. Ah. Und man muss auch so ehrlich sein, dass der FC nicht so viele Karten bekommt, wie wir Auswärtsdauerkarten haben. Das heißt, Karten für dieses Stadion zu bekommen, war erstmal nicht wirklich möglich, weil erstmal die Menschen, die Auswärtsdauerkarten beim ersten FC Köln haben, bedient werden mussten und viel mehr passen nicht in Elversberg rein. Von daher, ich habe keine Karten, hätte aber auch eh keine Zeit gehabt. Ich werde es mir aber irgendwie versuchen, mobil anzuschauen, das Spiel. Und erwarte ehrlich gesagt, dass wir dieses Spiel erfolgreich gestalten.
Das heißt,
gewinnen. Ich glaube, wir gewinnen.
Okay. Ja, ich wollte nur mal nachhaken, dass das dann heißt, dass dann Sieg bei rauskommt.
Ob Marc Uth wieder dabei sein kann. Er hat ja angedeutet, dass es vielleicht für Elversberg schon reicht. Und wenn Marc Uth mitspielt, ist das natürlich ein Qualitätsunterschiedsspieler für den ersten FC Köln. Und wenn wir so spielen wie gegen HSV und vielleicht ein paar Fehler abstellen, dann könnten wir dieses Spiel gewinnen. Ich gehe davon aus einfach. Ich bin optimistisch und habe Sonnenschein im Herzen.
Sven, jetzt darfst du auch das Spiel an der Einschätzung zum Spiel abgeben und wir hoffen, es zieht jetzt keine Bewölkung bei Axel auf.
Also, um Gott, wie käme ich dazu, einem Köln-Fan die Sonne im Herzen auszutreiben? Nein. Ich habe Elversberg letzte Saison einige Male gesehen. Ich fand es bemerkenswert, wie die aufgetreten sind, wie die diese als absolute Underdog sich da verkauft haben. Jetzt haben sie einige sehr wertvolle Spieler verloren. Das wird sicherlich eine schwere Saison. Und ich glaube auch, dass sie wirklich gegen den Abstieg spielen vom ersten Tag an. Aber ja, wird trotzdem eine Aufgabe. Und in solchen,
die ist es halt
in solchen
immer.
Stadien, aber in solchen Stadien, wo du eben dann wenig Karten bekommst, weil es so klein ist, ist halt dann, musst du dich auch darauf eingrooven. Und kann mir keiner erzählen, dass diese Bundesliga-Mannschaft, die da nach Elversberg fährt, eben auch mit Sonne im Herzen hinfährt und davon überzeugt ist, also mit unserer Qualität werden wir das schon schaffen. Das musst du ihnen austreiben, weil sonst kann es sehr schnell ein böses Erwachen geben, aber ich will nicht unken, um Gottes Willen. Also Köln ist Favorit, keine Frage, aber es wird kein Spaziergang im Saarland, davon bin ich überzeugt.
Nein, ich könnte mir aber vorstellen, dass dieses Spiel wirklich einen kleinen Ausblick drauf geben kann, wo die Mannschaft steht. Und
da bin ich bei dir, definitiv, sehe ich auch so. Ja.
Und wenn das dann positiv gestaltet werden kann, dann ist gut. Wenn wir jetzt in Elversberg verlieren, dann reden wir vielleicht in 2 Wochen nochmal darüber nach dem Pokalspiel, ob dann vielleicht doch schon die ersten kleine Panikattacken kommen. Aber ich möchte es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Gegen wen muss Köln in den Pokal ran?
In Sandhausen. Wir spielen jetzt auswärts in Elversberg und danach in Sandhausen. Es hört sich an, als werden wir Football Manager von der 4. Liga an hochspielen.
Aber Andreas, diese Spiele bei diesen vermeintlichen Zwergen sind immer die gefährlichsten.
Ja, natürlich. Und für die ist es ja ein Festtag, wenn ein Name wie der erste FC Köln kommt. Und ja, aber haben wir ja jetzt alle schon gesagt, es wird nicht einfach für einen FC. Und sehen wir es dann halt mal positiv. Es ist eine Chance zu zeigen, dass man der Aufgabe zweite Liga gewachsen sein wird in Köln.
Aber jetzt für den SV, wenn wir den SV Elversberg betrachten, Andreas, das, was die jetzt erreicht haben, ist doch eigentlich schon das Höchste der Gefühle, oder? Also wir reden ja über den HSV und Köln und dass die nach oben schielen, aber bei Elversberg?
Naja, jetzt lass mich mal so sagen, als Heidenheim in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist, was ja jetzt mittlerweile schon 10 oder mehr Jahre her ist, hätten wir das vielleicht auch gedacht.
Ja.
Deswegen lass uns da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil es gibt schon Vereine, also damals, als Heidenheim aufgestiegen ist, ist gleichzeitig Aalen aufgestiegen. Und Aalen, die hatten damals Ralf Hasenhüttl als Cheftrainer. Und in der ersten Saison, als die beide in der zweiten Liga waren, hätte man eigentlich eher gedacht, dass Aalen eine Chance hat, sich da zu etablieren. Dann ist denen aber der Sponsor abgegangen und dann war halt kein Geld mehr da und Heidenheim hat es cleverer gemacht. Die haben sich breiter aufgestellt an der Front. Die hatten einen Top-Trainer, der nicht sofort weg wollte, sondern langfristig was aufgebaut hat. Deswegen, ja, die Chance ist natürlich nicht extrem groß, dass Elversberg schafft, sich in der zweiten Liga fest zu etablieren und dann Schritt für Schritt sich nach oben zu arbeiten. Aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, es ist vollkommen unmöglich.
Okay, dann werden wir das verfolgen. Axel, du hast gesagt, du fährst nicht nach Elversberg. Was ist dein Highlight am Wochenende?
Das hat nichts mit Sport zu tun.
Ach so, aber was wäre denn dein sportliches Highlight? Ich habe also welche Sportarten nimmst du die nächsten Tage noch aufs Korn bei X?
Gar keine. Mein sportliches Highlight wird wahrscheinlich dann schon der Fußball sein mit Samstagabend HSV gegen Hertha. Denke, dass das ein wieder mal ein Erstligaspiel ist. Ob ich jetzt sehen kann, weiß ich noch nicht. Aber ansonsten habe ich sportlich dieses Wochenende vielleicht ein bisschen Olympia-Mix. Kommt drauf an, reiten wir nochmal? Gibt's noch? Kann ein Pferd noch eine Medaille für Deutschland holen? Tritt Chipmunk noch irgendwo an? Ansonsten.
Vielleicht im Marathon.
Ja, ansonsten habe ich keine wirklichen sportlichen Highlights. Ich guck heute Abend vielleicht Deutschland gegen Frankreich im Basketball. Weiß ich aber noch nicht.
Möge es besser ausgehen als Deutschland gegen Frankreich im Handball, aber ja. Sven, Highlights am Wochenende?
Deutschland gegen Frankreich im Handball war doch gut, oder?
Ich bin Franzose.
Oh.
Also sag mal so, bis fünf Sekunden vor Schluss war es gut, ja?
Alles gut, okay. Ich kommentiere am Sonntag Braunschweig gegen Magdeburg, über die haben wir noch nicht geredet. Bin gespannt, ich habe die Braunschweiger ja auf Schalke gesehen, das war sehr ordentlich. Bin ich gespannt. Magdeburg habe ich immer gern gesehen die letzten Jahre. Könnte ein interessantes Match werden, zwei Mannschaften, die sicherlich nach oben keine großen Ambitionen haben, aber wahrscheinlich gut genug sind, um zumindest sicher die Liga zu halten.
Braunschweig gegen Magdeburg, das Spiel, weswegen ich am Wochenende dann, also Samstag in München und dann Sonntag nach Salzgitter Bad darf, weil da war eigentlich ein Fußballspiel angesetzt, dann hat die DFL das Spiel dahin gesetzt, aber damit haben wir unsere perfekte Überleitung. Wir machen hier eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Football in der Big Show 673. Danke Sven, danke Axel, Andreas, bleibt noch.
Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 673 hier bei Sportradio 360. Wir wechseln in den Football. Andreas Renner ist dabei geblieben. Neu dazu Christian Schimmel von The Zone, der Draft.de. Hallo Christian.
Grüß euch, hallo.
Ja, die ersten 2,5 Quarter in der Preseason sind gespielt, Andreas, und du durftest sie kommentieren und dann war Schluss.
Ja, soweit hast du recht, ja. Was man zu diesem Spiel noch sagen muss, nämlich der Preseason Openers Hall of Fame Game zwischen den Chicago Bears und den Houston Texans. Die ersten 2,5 Quarter waren richtig gut. Normalerweise geht man ja davon aus, Preseason, es wurden auf beiden Seiten die Starter geschont. In diesem allerersten Preseason-Spiel, wo die Mannschaften vorher erst eine Woche richtig im vollen Training waren, da erwartet man halt dann doch, dass relativ viele Sachen schief gehen und gerade die Offenses sich schwer tun. Das war überhaupt nicht der Fall. Also die haben hervorragende Leistung gebracht, offensiv, beide Mannschaften. Auch die Backup-Quarterbacks haben sehr gut gespielt. Star der Partie war eigentlich der dritte Quarterback von Chicago, Brett Rippon, der ein fantastisches Spiel hingelegt hat mit 3 Touchdown-Pässen, solange wie es dann halt ging. Und dann kam der große Regen und vor allen Dingen ein Gewitter dazu und dann musste der Platz geräumt werden. Und da hat man sich dann halt entschieden, weil die Partie ja nicht wirklich für irgendwas zählt am Ende, dass man das Spiel dann doch nicht beendet, weil das war halt auch ein wirklich großes Regen- und Gewittergebiet, was da über Canton, Ohio gezogen ist. Und dann, ja, war es halt gut. Aber wie gesagt, es war halt auch tatsächlich gut, das, was bis dahin passiert war.
Das ist doch ein gutes Zeichen. Und damit haben wir auch die ersten Kickoffs unter den neuen Regeln gesehen, Andreas.
Ja, wir haben die ersten Kickoffs unter den neuen Regeln gesehen und da muss ja schon ein bisschen lachen angesichts der Tatsache, dass die XFL vor 2 Jahren diese Kickoff-Regel eingeführt hat und die inzwischen auch von der European League of Football übernommen wurden und die NFL sich jetzt dann tatsächlich hinstellt und vorher die Medienpartner angewiesen hat, dass man doch nicht sagen soll, dass das die XFL-Kickoff-Regeln sind, sondern das sind die neuen Kickoff-Regeln der NFL, das ist der neue, Anführungszeichen, dynamische Kickoff. Jetzt haben wir den dynamischen Kickoff zum ersten Mal gesehen. Vorher haben wir ganz viel gehört darüber, dass Spieler und Trainer spekuliert haben, weil es ja jetzt dann häufig Returns geben soll, dadurch, dass der Ball in dieses Fenster gekickt werden soll zwischen der 20-Yard-Linie und der Goal-Line und der Ball dann da zurückgetragen werden kann, dass es jetzt jede Menge Return-Touchdowns geben wird und so weiter und so fort. Und die Realität, die wir aus den anderen Ligen kennen, ist, und man sieht das ganz stark jetzt in der ELF, weil die XFL hat ja fusioniert mit der USFL, die benutzen diesen Kickoff gar nicht mehr, aber in der ELF sehen wir ganz stark, die meisten Trainer sagen, ich mache mir lieber gar keine Sorgen um irgendeinen Kickoff-Return, sondern ich baller den Ball durch die Endzone. Ja, und der Touchback ist unter diesen Regeln dann an der gegnerischen 30, aber es ist mir immer also ein bisschen
ja, sichere 30, ne?
Vorher.
Wenn man so
aber
will.
Sichere 30, da habe ich immer noch genug Platz, das zu verteidigen und deswegen sehen wir auch in der ELF jetzt ganz viele von diesen sogenannten Major Touchbacks, aber eben gar nicht die Anzahl von Returns und die Returns, die passieren, sind auch vollkommen anders als vorher, weil die Lücken, die vorher bei Kickoff-Returns entstanden sind, sind häufig dadurch entstanden, dass das verteidigende Team und das angreifende Team, die dann für den Returner blocken wollen, die mussten ja schon eine ganze lange Strecke übers Feld sprinten und dadurch haben sich halt Lücken aufgetan in diesem Verteidigungsverbund manchmal. Jetzt dadurch, dass die Returner den Ball an der eigenen 5 ungefähr fangen und das verteidigende Team quasi auf einer Linie an der 35 ist es, glaube ich, stehen und die Blocker nur 5 Yards von ihnen entfernt, ist es fast mehr so wie eine breite Offensive Line und eine breite Defensive Line, wo die Lücken, die man da reinblocken kann, gar nicht so groß sind. Und deswegen gab's halt auch jetzt in dem Spiel nur Returns, die so bis zur 26 oder so gingen. Das heißt, die Vermutung, dass das alles viel spektakulärer wird und dass es jede Menge Kickoff-Return-Touchdowns geben wird, die haben sich halt zumindest mal in der ELF nicht bewahrheitet.
Ja, aber in der NFL ist ja alles anders und dynamisch, Andreas. Du wirst es ja auch noch lernen.
Genau, ne? Genau, die Dynamik hat halt bis jetzt gefehlt.
Die Dynamik hat bisher gefehlt, ja. Christian, was bisher auch immer sehr dynamisch war, ist überall, wo Harbo war, wurde spekuliert, wo er als nächstes hingeht quasi. Wir wissen jetzt, Christian, Chargers Coach Harbaugh, wenn er irgendwo hingeht, dann die nächsten 4 Jahre nicht zurück ins College, weil da ist er gesperrt.
Ja, ist doch clever, dass der jetzt in der NFL gelandet ist, ne? Wirklich cleverer Move von ihm.
Ja. Auch rein zufällig, dass das gleichzeitig passiert.
Ja, 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 ja. Es ist, manchmal passieren im Leben Dinge, mit denen man nicht rechnet. Also ich meine,
Harbaugh. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason.
Ja, ja. Da, auch da könnten wir jetzt tiefer einsteigen, aber vielleicht auch nicht. Naja, es war ja so, dass tatsächlich die Universität von Michigan mit der NCAA und den Behörden kooperiert hat, was da etwaige Recruiting-Verstöße etc. vor allen Dingen während der Covid-19-Pandemie einfach mit den Behörden kooperiert hat. Harbaugh hat das nicht getan. Jetzt hat die NCAA halt für ihre Verhältnisse mal ziemlich den Hammer rausgeholt mit der vierjährigen Sperre. Das hat man so ja auch selten gesehen. Harbaugh, der ja jegliche Vorwürfe bestritten hat, wenn man sich das dann durchliest, das ist dann wirklich unethisches Verhalten an den Tag gelegt und es versäumt, eine Atmosphäre der Compliance zu fördern, die Pflicht eines Cheftrainers verletzt, wenn man das mehr oder weniger wortwörtlich übersetzen will. Also es geht insbesondere um Recruiting-Verstöße während der Covid-19-Pandemie, wo ja auch im Recruiting bestimmte Regeln dann durch die NCAA galten.
Also anscheinend gab es Kontaktaufnahmeverbote und die wurden nicht respektiert, um es kurz zu fassen.
Ja, das ist die einfache Variante. Warten wir es mal ab. Ich bin ganz optimistisch, dass Harbaugh nicht nach 2 Jahren aus Los Angeles weggejagt wird. Und selbst wenn es komplett schief gehen wird, würden sich immer noch genügend Leute um ihn als Koordinator oder als Headcoach woanders reißen. Also ich glaube, dass sich Herr Harbaugh auch in Zukunft noch eine warme Mahlzeit am Tag leisten wird können.
Ja, wir machen uns also keine Gedanken, wir machen uns also keine Sorgen um Harbaugh. Das ist gut. Dann die Saga Ayuk, Andreas, die weitergeht. Jetzt darf er sich mit Teams unterhalten. Die Patriots waren scheinbar ganz weit vorne, jetzt doch nicht. Jetzt sind die Pittsburgher im Gespräch. Könnte aber genauso sein, dass Ayuk jetzt doch in San Francisco bleibt. Ist interessant, dass er quasi die Preseason woanders verbringt und dann vielleicht doch in San Francisco spielt. Ich meine, ja, kann man machen.
Ja, ideal ist es nicht. Man muss halt immer noch mal darauf hinweisen, er hätte halt gerne einen neuen aufgebesserten Vertrag, obwohl er noch ein Jahr Vertrag in San Francisco hat. Jetzt ist es nicht ungewöhnlich, dass man den Vertrag dann vorzeitig verlängert bei guten Spielern. Und Brandon Ayuk ist ein guter Spieler, aber offensichtlich konnte man sich halt, was die Zahlen angeht, nicht so richtig einigen. Da ist dann wahrscheinlich, das schaue ich jetzt nur so von außen drauf und spekuliere, wahrscheinlich das Problem, dass der Verein sagt, ja, wir sind super zufrieden mit dir und wir finden, du bist ein sehr guter NFL-Receiver und wir würden dich gerne als sehr guten NFL-Receiver bezahlen. Und er sagt wahrscheinlich, ja, aber ich will bezahlt werden, als wäre ich der Beste. Und dann wird San Francisco gesagt haben, ja, du bist, wie gesagt, sehr gut, aber Justin Jefferson bist halt nicht. Und deswegen werden wir dir nicht den besten Vertrag der Liga geben. So ungefähr wird das abgelaufen sein und das ist jetzt der Stillstand, wo man sich nicht geeinigt hat. Wie gesagt, der Verein hat eigentlich die volle Kontrolle über die Situation, weil Brandon Ayuk hat halt nur die Wahl, entweder ich streike dann in die Saison rein, dann kriege ich aber das Gehalt, das mir für diese Saison unter meinem Vertrag zusteht, was schon sehr gut ist, gar nicht. Was man machen kann, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es jemals jemand tut, ist extrem gering. Und jetzt hat sich die Situation aber so weit hingezogen und offensichtlich sind die Fronten so verhärtet, dass der Verein gesagt hat, okay, du willst getradet werden, dann schau dich mal um. Und keine Frage, es gibt natürlich NFL-Teams, die an einem Receiver von der Qualität von Brandon Ayuk Interesse hätten, natürlich. Ist immer noch die Frage, wie viel Interesse, was sind sie dafür bereit herzugeben? Und es sind ja zwei Dinge, die da passieren müssen, nämlich die Vereine müssen sich einigen, San Francisco mit wem auch immer, was kriegen wir als Gegenleistung, zum Beispiel in Form eines Draftpicks oder vielleicht auch in Form eines zusätzlichen Spielers zu einem Draftpick. Das ist Punkt Nummer 1. Angeblich soll es da wohl ein oder zwei Clubs gegeben haben, mit denen San Francisco sich hätte einigen können, wo der Preis für sie hoch genug gewesen wäre, dass sie gesagt hätten, geben wir ihn für ab. Aber die Kehrseite davon ist, dass Ayuk halt immer noch vermutlich den besten Vertrag der Liga haben will und ob ihm den jemand anders gibt. Also es ist, man kann da von außen drauf schauen und kann sagen, kann versuchen zu interpretieren, was da passiert ist. Man könnte dann sagen, ja, Ayuk hat die 49ers unter Druck gesetzt und er ist da jetzt in der besseren Position. Man könnte vielleicht aber auch sagen, dass die 49ers der Meinung sind, Naja, wir geben ihm nicht den besten Vertrag der Liga. Wenn er den haben will, soll er sich mal bei den anderen umhören. Und dann merkt er vielleicht, die anderen geben ihm auch nicht den besten Vertrag der Liga. Das wäre auch eine nicht unwahrscheinliche Option in diesem Zusammenhang.
Man opfert also quasi die Offseason für eine Art Reality-Check für Brandon Ayuk, ja?
Ja, also das ist ja nicht ungewöhnlich auch tatsächlich, dass Vereine das machen, wenn ein Spieler halt der Meinung ist, dass er so viel mehr bekommen sollte als das, was sein Team ihm bereit ist zu geben. Okay, du glaubst halt, du bist der beste Mann auf deiner Position in der Liga, jetzt hör dich mal um und dann schauen wir mal, was bei rauskommt.
Die Patriots, Christian, so hört man, hätten ihn zum fünftbesten Receiver der Liga gemacht, aber anscheinend war das dann, also das hat dann nicht geklappt.
Zum fünftbestbezahltesten? Ja, zum fünftbesten, weiß ich nicht, auf der
anderen Seite. Fünftbestbezahlten, ja, klar.
Tatsächlich sagen, also ich habe große Fragezeichen in dieser Patriots Offense tatsächlich. Ja, sehr große Fragezeichen. Obwohl mir die Rookie-Picks von denen, zumindest vor allen Dingen der Polk-Pick sehr gut gefallen haben. Hätte sehr viel Sinn ergeben, wenn er da gespielt hätte. Aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist es genau das Ding, dass die 49ers erstmal das Wedding-Game spielen. Reality-Check für Ayuk. Und es kann ja dann genauso sein, dass man sich am Ende für einen, zu einem Preis dann wiederum einigt. Ich muss zugeben, ich hätte die Chargers sehr, sehr gerne auch in diesen Sweepstakes gesehen. Der Name ist nie gefallen. Pittsburgh ist ja noch ein ziemlich heißer Contender an der Stelle. Wir werden mal sehen, was da passiert. Aber für New England hätte das auf einer sportlichen Sicht sehr, sehr viel Sinn ergeben. Aus Cap-Sicht musste man abwarten, wobei die Patriots, glaube ich, vor der Saison mit das Team mit den meisten Cap-Space waren.
Ich denke, was bei den Patriots halt noch dazukommt, ist, also die Chancen, dass die den Super Bowl dieses Jahr gewinnen, sind wir uns, glaube ich, alle einig, extrem gering. Und das ist halt die andere Seite. Ayuk will wahrscheinlich bezahlt werden wie einer der besten Receiver der Liga und dann auch noch bei einem der besten Teams der Liga spielen. Und in der Kombination wird's halt schwierig.
Ja, wir sind ja halt nicht bei Wünsch dir was, ne? Also.
Ja, aber das ist vielleicht das, was der Spieler mal merken muss, ja? Also wir können uns alle irgendwas wünschen, aber die Realität sieht da halt doch häufig anders aus.
Ich wünsche mir eine Zeit unter 11 Sekunden über die 100 Meter.
Ja, dann würde unter Umständen auch der Bundestrainer im Flag Football für Los Angeles auf dich aufmerksam werden, Christian. Also, ich sag mal so, ich war Zeuge eines Gesprächs zwischen Christian und dem Bundestrainer. It didn't go so well.
Ach ja, ich freue mich drauf. Es sind bald Ende August sind die Flag Football Weltmeisterschaften in Finnland. Ich freue mich da sehr, dass die Deutschen da mit zwei Teams am Start sind. Flo Berenberg und seine Männer, die ja EM-Gold gewonnen haben. Und die, ja, mittlerweile Flag Football wird nur 5 gegen 5 gespielt, auf viel Athletik auch setzen. Also es wird sehr, sehr spannend, was da in Lahti abgeht. Aber das nur ein kurzer Exkurs.
Gut, dann machen wir hier eine kurze Pause und dann sprechen wir über GFL und ELF. Bis gleich.
Servus Leute, das ist der Groovy, ihr hört Sportradio 360.
Sportrau 360, die Big Show 673. Wir sind immer noch im Football mit Christian Schimmel und Andreas Renner. Christian, GFL, die Schwäbische Unicorns sind Südmeister seit letzter Woche. Das steht fest, werden also ein Heimspiel im Viertelfinale haben gegen den Nordvierten. Das auch schon terminiert ist, nämlich der 21. September. Und damit ist jedem klar, wie früh Schwäbisch Hall Südmeister geworden ist. Ja, sie haben sehr viele knappe Spiele halt für sich entschieden und sind Südmeister. Und dahinter ist eine offene Schlacht um Platz 2 aufgegangen.
Ja, also da ist ganz, ganz viel möglich. Die Mighty Straubing Spiders, und das sage ich komplett unironisch, denn die sind ja deutlich besser als in der letzten Saison, stehen da mit einer 4-4 Bilanz. Es ist so ein bisschen das Hornberger Schießen, was wir eigentlich alle gedacht haben, wo ich zumindest auch die zwei Teams, die jetzt 1-7 stehen, mit Saarland und Kirchdorf mit vermutet hätte. Straubing 4-4, Ravensburg 4-5, München 3-5, Allgäu 3-5. Das ist vielleicht sportlich gesehen die größte Überraschung in negativer Hinsicht. Wobei die auch ein relativ hartes Programm hatten, aber zum Beispiel das Spiel in München hättest du nicht zwingend verlieren müssen. Die kommen jetzt sehr, sehr stark von Verletzungen leider geprägt in der Saison. Das wird sehr, sehr spannend. Straubing und Ravensburg, das waren die beiden Truppen, die im letzten Jahr so ziemlich die Luft ausgegangen ist im Abstiegskampf. Die Ravensburger ja sportlich abgestiegen, dann vom Rückzug der Marburger profitiert. Aber ich sag mal so, ich glaube, es ist keine wilde Prognose, wenn die Wahrscheinlichkeit von drei Nordteams im Halbfinale, von mindestens drei Nordteams im Halbfinale wieder realistisch ist.
Ja, ein Duell am Wochenende, Andreas, da geht's um Punkte in diesem Rennen, um die Heimspiele um das Heimspiel im Viertelfinale der GFL Süd. Die Cowboys haben die Spiders zu Gast. Das Hinspiel war eine klare Sache für die Cowboys. Allerdings, das ist ein bisschen auf und ab bei beiden. Also beide haben Spiele gewonnen, wo man es nicht erwartet hätte. Beide haben auch Spiele verloren, wo man es nicht erwartet hätte. Also es erwartet uns eine wunderschöne Wundertüte da am Samstag.
Auf jeden Fall, weil das einzig Konstante bei beiden Teams ist, dass sie total unkonstant sind. Und darauf kann man sich aber sicher verlassen. Welche Variante wir dann von beiden Teams zu sehen bekommen, das wird der Samstag zeigen. Spannend ist es auf jeden Fall. Beide Teams haben auch aus diversen Gründen personelle Probleme. Also da ist jetzt auch niemand mehr mit dabei, der da so einigermaßen unbeschadet bisher durch die Saison gekommen ist. Also da müssen alle improvisieren und deswegen ist es auch für uns dann aus der Entfernung, wenn wir da drauf schauen, nicht wirklich leicht irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, schlicht und einfach, weil da so viele Sachen noch möglich sind. Und beide Mannschaften eindeutige Schwachpunkte haben werden. Da muss man dann mal gucken, wer die dann halt besser verstecken kann.
Und was ja auch klar ist, selbst die ersten ein, zwei Wochen in der Saison hätten wir gesagt, okay, die Unicorns und die Comets vorneweg, die Comets sind im Augenblick auf Platz 5 mit 3-5, die können da noch mitmischen. Die Saarland Hurricanes, die wir auch irgendwie in der Verlosung hatten, sind 1-7. Andreas, da wird schon schwer. Auch die viele Probleme scheinbar mit Verletzungen, gerade bei den Imports.
Ja, und muss man dann auch dazu sagen, nach vielen Jahren, um nicht fast zu sagen Jahrzehnten, wo man vor dem ersten Spieltag sich den Spielplan zur Hand nehmen konnte und dann runterdeklinieren konnte, wie das dann am Ende der Saison aussieht und wer welche Spiele gewinnt. Und man hätte vermutlich 90-95% der Spiele richtig getippt, haben wir jetzt vielleicht nicht auf dem gleichen sportlichen Niveau wie vor einigen Jahren, aber eine extrem ausgeglichene Liga, wo jede Woche gefühlt alles möglich ist. Deswegen bei Straubing gegen München ist für mich auch jetzt dann, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ein Sieg mit 30 für die Cowboys genauso möglich wie ein Sieg mit 30 für die Spiders.
Vor allen Dingen, was wir zum Beispiel sehen, so bei die Unicorns haben zweimal gegen die Cowboys gespielt. Das eine war ein Shootout, das andere war jetzt eher eine defensivere Angelegenheit. Also man weiß wirklich nicht, was man bekommt.
Ja, und das ist halt genau diese mangelnde Konstanz, weil wenn wir jetzt das zweite Spiel der Cowboys gegen die Unicorns sehen, die Offense hat den Ball phasenweise ganz gut bewegt, aber hat sich dann immer wieder mit Leichtsinnsfehlern selber in den Fuß geschossen und dann hat es halt am Ende für genau 0 Punkte gereicht.
Ja, also 0-21 verloren. Im Norden, Christian, wir nehmen an, Potsdam wird Nordmeister. Also wir lehnen uns da ganz weit aus dem Fenster. Dann dahinter gab es am Wochenende ein Duell zwischen Dresden und Hildesheim. Da ging es so ein bisschen um, wer nimmt eine Option auf Platz 2. Das hat Dresden deutlich gewonnen. Jetzt fährt Dresden nach Braunschweig, / Salzgitterbad. Am Wochenende und spielt dort und könnte da quasi schon einen Riesenschritt Richtung Heimspiel in den Playoffs machen.
Ja, könnten sie es, aber die New Yorker Lions, vielleicht neben Potsdam die formstärkste Mannschaft aktuell. 3-5 Siege in Serie, zugegebenermaßen 2 davon gegen Kirchdorf und Saarland. Und gegen eine Rebels-Mannschaft, die einen gewissen Endpunkt machte, wohl nicht so wahnsinnig impressed hat vor Ort.
Das war halt ein guter Drive zum Start, dann lange nichts, dann zwischendurch einmal kurzes Feld, da haben sie gepunktet und dann wieder nichts. Also das Problem ist ja, ich traue der Defense von Braunschweig, ich traue der Offense im Augenblick immer noch nicht, aber.
Ja. Also, das ist halt das Ding, die Defense von Braunschweig kann halt den Leuten das Leben echt schwer machen. Haben auch tatsächlich nur 3 Punkte weniger zugelassen als Potsdam und 2 weniger als Dresden. Damit mit Abstand die wenigsten in der Liga. Nur mal zum Vergleich, die Lions haben irgendwie in 8 Spielen gut 118 zugelassen. Okay, Schwäbisch Hall hatte zwei Spiele mehr. Ist aber trotzdem bei 272.
Ja, das sind die zwei Spiele, Christian. Ansonsten wäre es fast gleich.
Ja. Ja. Ist klar. Hildesheim, nach wie vor die positive Überraschung, habe ich allerdings auch ein Stück weit mitgerechnet. Dass sie da sich in ins Playoff-Rennen mitspielen können. Dresden hat sich gefangen, ist der falsche Begriff. Das sah am Anfang, die Ergebnisse haben ja gestimmt, bis auf das Potsdam-Spiel. Das sah dann am Anfang ein bisschen unrund aus. Aber die scheinen sich so langsam auch einzugrooven. Das jetzt gegen den Vaders war sehr positiv. Ich habe es, glaube ich, auch gelesen, dass das Heinz-Steier-Stadion jetzt auch bald fertig wird.
Ende August ist das Eröffnungsspiel gegen die Comets. Sind schon über 5000 Tickets verkauft. 31. August, glaube ich, wer hin will, Tickets holen.
Ja, weiß gar nicht. 1.9. oder 31. oder egal. Also jedenfalls Ende der regulären Saison. Das ist mit Sicherheit die nächste gute Nachricht für Dresden. Und dahinter, wie gesagt, Braunschweig nach dem desolaten Start scheint sich da ins Playoff-Rennen zu schieben. Die Adler für mich nach den Unruhen vor der Saison durchaus positiv zu bewerten mit der ausgeglichenen Bilanz. Und dann, Nicola Andreas, sieht es nach einem Dreikampf um den Relegationsplatz aus zwischen Paderborn, Kiel und den Rebels.
Und Andreas, am Wochenende fahren die Rebels zu den Dolphins und das ist jetzt so ein bisschen Do and Die für beide.
Ja, und die Dolphins habe ich bei ihrem Spiel gegen Straubing letzte Woche gesehen und da haben sie 7 Punkte erzielt, wenn ich es richtig noch auf dem Schirm habe. Das war nicht gut. Also das ist auch eine Mannschaft, die offensiv große Probleme hat. Die erste Halbzeit war noch sehr ausgeglichen, aber das ist für mich aber auch so ein bisschen der Punkt, wenn wir jetzt dann darüber reden, dass ja, der Süden, der sind alle inkonstant und der Zweite hat wahrscheinlich gegen den Dritten aus dem Norden keine Chance. Also jetzt mal ganz im Ernst, glauben wir denn, dass der Dritte aus dem Norden, also hinter Potsdam oder Potsdam und Dresden, dass der Dritte aus dem Norden besonders gut sein wird? Sehe nicht, wer das sein soll.
Ich glaube nicht, dass Hildesheim so schlecht ist. Also vielleicht
kommt also sagen wir es mal so, in dem Duell Hildesheim oder Braunschweig gegen Straubing, Ravensburg oder München sehe ich die drei schon die draußen Norden schon vorne. Sollte es jetzt doch die Comets sein und die werden wieder gesund und fangen sich, dann ist es vielleicht eine andere Geschichte, aber ja.
Bin ich bei Nicola.
Also, weil die Comets können immer einen offensiven Shootout hinlegen, das traue ich den Spiders, Ravensburg und den Cowboys irgendwie nicht so zu. Und die Hildesheimer Offense, die scheint ja zum Beispiel zu funktionieren.
Das stimmt. Und da gebe ich euch recht, die haben jetzt ein Auswärtsspiel in Kirchdorf gehabt, was sie sehr überzeugend gewonnen haben. Jetzt ist Kirchdorf sicher kein heißer Kandidat im Süden, aber die sind auch nicht ewig weit weg von allen anderen.
Also von daher, also vielleicht am Wochenende gibt's auch das Spiel, das Lokalduell Ravensburg gegen Kiel quasi. Vielleicht bekommen wir da ein bisschen Ausschluss, was Ravensburg tatsächlich gegen den Norden reißen kann.
Ist halt für Kiel ein brutal wichtiges Spiel, ne? Die spielen jetzt Back-to-Back gegen Südteams mit Ravensburg, Kirchdorf, dann in Berlin. Und gegen Paderborn, also ich würde behaupten, mit 4 Siegen bist du sicher. Und wenn sie die beiden, klar, es geht dann mitunter darum, direkte Vergleiche etc. pp. Aber das wird jetzt halt spannend. Ja, Paderborn hat die Cowboys noch zu Hause. Die Rebels haben halt ihre beiden Spiele bis jetzt nur gegen Südteams gemacht, gegen Kirchdorf und Saarland. Und das ist halt, gerade wenn es um direkten Vergleich geht, richtig problematisch. Deswegen hat dieses Spiel in Paderborn halt für die Rebels für mich fast nochmal eine besondere Schwierigkeit für Berlin. Und der Druck ist bei denen da, glaube ich, nochmal einen Tacken höher. Also vor allen Dingen, wie gesagt, für alle, die es nicht gerade vor Augen haben, wir spielen im Norden, spielen wir eine Relegation, im Süden spielen wir keine. Da steigt der Meister aus der GFL 2 Süd direkt auf. Und im Norden sieht das momentan stark nach einer Relegation gegen die Panther oder Rostock aus. Mit Sicherheit kein einfaches Los, wer auch immer das dann erhalten wird.
Also wichtige Spiele im Abstiegskampf zwischen den Paderborn Dolphins und den Berlin Rebels am Sonntag in Paderborn. So, und dann schauen wir auf die ELF, Andreas, und sehen weiterhin zwei ungeschlagene Teams, Wien und Stuttgart. Ryan Fire 9-1 marschiert aufröhlich durch. Bei Stuttgart gab es jetzt einen Schreckmoment am Wochenende, weil zwei Quarterbacks ausgefallen sind. Weiß man da schon was Neues?
Also, um den Ernst der Lage zu erklären, die zwei einzigen Quarterbacks, die sie haben. Ja. Jetzt haben sie am Wochenende...
Sie haben trotzdem mit dem dritten immer noch viele Punkte gemacht. Das macht mir ein bisschen Sorge, aber ja.
Ja, also Yannick Meyer, der Wide Receiver aus Österreich, hat gespielt und er hat es tatsächlich geschafft, bei zwei Plays, bei tiefen Pässen, seine Receiver 5 bis 10 Yards zu überwerfen. Also an Wurfkraft mangels nicht. Präzision war dann halt nicht mehr so da. Aber ganz klar ist, Riley Hennessy, der Nummer 1 Quarterback von Stuttgart, er hat eine Verletzung an der Schulter. Der wird halt, wenn der nicht dabei ist, der fehlt, weil er ist der konstanteste Quarterback der Liga und damit auch der Beste. Also der definitiv die wenigsten Fehler macht und sein Team absolut souverän führt und alle Basisdinge, die zum Quarterback-Spielen dazugehören, wirklich gut macht. Das Problem war, er ging raus und Backup Lars Heidrich kam rein und hat sich direkt im nächsten Play die Hand gebrochen. Der ist definitiv ein paar Wochen draußen. Bei Hennessy ist es eine Schulterverletzung. Da gibt es eine Chance, dass er vielleicht sogar jetzt am Sonntag im Spiel gegen die Tirol Raiders antreten kann. Jetzt ist der Druck für Stuttgart nicht so hoch. Sie sind jetzt schon für die Playoffs qualifiziert, aber sie hätten halt gerne Heimrecht durch die Playoffs. Und dann müssen sie ungeschlagen bleiben. Sonst werden sie vielleicht von einer Mannschaft, die nur eine Niederlage hat, zum Beispiel Rhein-Fire, noch überholt.
Ja, zwei Plays, die so eine Saison verändern können. Da merkt man, wie schnell das gehen kann.
Ja, also man sieht, wie dünn das Eis ist. Und ja, die Stuttgarter haben vielleicht hoffentlich Glück gehabt. Und Hennessy kann dann demnächst wieder spielen.
Wie sieht's dahinter aus? Also Berlin ist raus aus dem Playoff, die Galaxy ist raus aus dem Playoff. Bliebe dieses Überraschungsteam aus Madrid. Was trauen wir denen zu, Andreas?
Na, das ist schon eine ganz gute Mannschaft. Die haben ja auch ein paar Leute, die letztes Jahr in der GFL Schlagzeilen geschrieben haben, die du oft gesehen hast, nämlich Dwayne Obi, der bei den Lions war, ist der Running Back, und Steven Duncan, der Quarterback, war bei den Dresden Monarchs. Das ist schon mal eine gewisse Qualitätsbasis. Also die sind an der Front gut aufgestellt und sie haben es halt geschafft, die besten Spieler aus Spanien für sich zu rekrutieren. Und sie haben einen amerikanischen Headcoach, der auf Power-Football baut. Und das Hinspiel gegen Frankfurt haben sie zu Hause wirklich deutlich gewonnen, weil Frankfurt das Laufspiel überhaupt nicht stoppen konnte. Die spielen jetzt am Wochenende gegeneinander in Frankfurt. Und für Madrid ist es halt eine Chance, weiter ganz oben mit dabei zu bleiben. Also das ist schon insgesamt ein sehr gutes Team.
Die letzten fünf Spiele.
Das Hinspiel gegen Rhein-Fire gewonnen, das Rückspiel verloren. Ja, also das ist schon eng.
Die letzten fünf Spiele von Madrid, 46-15 gegen Galaxy, 54-0 gegen Barcelona, gut. 29-13 gegen Paris verloren, 35-0 gegen Köln und 52-9 gegen Hamburg. Also die prügeln in der Liga auch ganz gut rum.
Ja, und das als Mannschaft, die das erste Jahr dabei ist, das ist schon beeindruckend.
Also da geht's in die letzten drei Wochen der Regular Season, wie gesagt, die Wiener, die Stuttgarter und Rhein-Fire da ganz mit der Nase vorne in ihren Divisionen, und dann werden wir sehen, wie sich's da Richtung Playoffs entwickelt und wer ein freies Wochenende in der Wildcard-Runde hat und ein Heimspiel im Halbfinale. Der Modus wurde nicht geändert, Andreas, oder?
Nee.
Genau, also 6 Teams qualifizieren sich für die Playoffs, die schlechtesten 4 treffen aufeinander in der ersten Runde und die beiden Sieger gehen dann ins Halbfinale zu den 2 Bestplatzierten. Gut, dann Andreas, noch kurzes Wort. Was erwartet uns am Sonntag beim Musikradio?
Ja, diese Woche befassen wir uns mal wieder mit der wichtigsten, weil ersten Heavy-Metal-Band der Welt, Black Sabbath, die in ihrer Karriere diverse unterschiedliche Phasen hatten und dann auch immer wieder kreuz und quer durcheinander. Also da gibt es immer ganz viel Personalwechsel und ein kutterbuntes Durcheinander. Und dieses Mal geht es um eine nicht ganz so berühmte Phase in ihrer Karriere mit dem Sänger Tony Martin.
Dann werden wir da gespannt reinhören. Dann wünschen wir viel Spaß am Wochenende. Christian, glaube ich, wieder als Stadionsprecher unterwegs. Und wir, Andreas, wir sehen uns dann in München. Kurze Pause hier, dann geht's weiter mit Motorsport.
Hallo, hier ist Marcel Gotsch und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 673 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen beim Motorsport und haben wieder unsere Experten in den Leitungen. Zum einen Stefan de Bois-Heinrich. Hallo Stefan.
Ich grüße euch aus Tübingen sehr herzlich.
Und Eddie Mieke ist auch am Start. Eddie, wo erwischen wir dich?
Ich grüße aus dem sonnigen Bremen. Ich habe tatsächlich mal ein freies Wochenende vor mir. Eines der letzten für lange Zeit und eines der ersten seit Ewigkeiten. Nö, aber freue ich mich drauf. Werde ein bisschen Motorrad fahren, glaube ich, am Wochenende und einfach mal nichts machen.
Bietet sich ja an, wenn das Wetter nicht ist wie gestern Abend, wo gefühlt Weltuntergang war hier im Norden. Aber das hat sich ja wieder beruhigt. Motorrad ist ein gutes Stichwort. Am Wochenende die MotoGP in Silverstone und da hatten wir einen ganz großen Sieger am Wochenende, Eddie, oder?
Ja, Enea Bastianini, der ist endlich wieder auf dem gesundheitlichen Niveau, auch dass er zeigen kann, was er drauf hat, und das hat er gemacht. Und zwar hat er das Sprintrennen gewonnen und dann auch das Hauptrennen gewonnen. Ist in der WM an Marc Marquez vorbeigegangen, ist jetzt der erste Verfolger von Pecco Bagnaia und Jorge Martin. Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja erst das 10. Wochenende haben, also Saisonhalbzeit, und es vor dem Silverstone-Wochenende noch 407 Punkte insgesamt zu vergeben gab in der MotoGP, sind also immer noch genug. Gehe ich jetzt mal davon aus, wenn Enea Bastianini sitzen bleibt, wenn er sich nicht wieder verletzt, was ja letztes Jahr sein großes Problem war, dann greift dann noch ein Dritter in den WM-Titel ein.
Also Jorge Martin 241, Francesco Bagnaia 238 Punkte und Bastianini nach den 37 am Wochenende jetzt auf 192 hochgesprungen. Immer noch großer Abstand, aber The Voice, Eddie hat es ja schon gesagt, auch wenn wir bald Mitte August haben, es ist erst Saisonhalbzeit und dementsprechend ist noch gar nichts entschieden. Wie sehr gilt in der MotoGP the trend is your friend oder ist es wirklich von Strecke zu Strecke?
Es ist von Strecke zu Strecke verschieden. Wir haben jetzt in den nächsten 11 Wochen 7 Motorrad Grand Prix. Das heißt, es geht Schlag auf Schlag. Anders als in der Formel 1, wo wir gerade Sommerpause haben. Also hier gibt es jetzt keine Ausreden und in der Tat eine kleine Verletzung. Eddie hat es ja gesagt, dass Enea Bastianini im letzten Jahr der ganz, ganz große Pechvogel war. Den Speed hatte er ja immer, aber er war eben lange Zeit unschuldig verletzt und insofern war er nicht fit. Aber das war natürlich eine fabelhafte Leistung von ihm. Wie er den Reifen gestreichelt hat, wie er sich am Anfang hat auf Platz 4 zurückfallen lassen, war echt clever. Und am Ende konnte ihn nicht so niemand aufhalten. Und das ist natürlich der Enea Bastianini, der sich ja vor einiger Zeit eben auch fürs Ducati-Werksteam qualifiziert hatte. Letztes Jahr, wie gesagt, überschattet durch seine langwierige und schwierige Verletzung. Aber klar ist, in der Form ist er Titelkandidat. Und bei Ducati hat man sich ja jetzt entschieden, nächstes Jahr Bastianini raus, Marc Marquez rein. Da wird man sagen, doof gelaufen. Denn in der Form, auch in der Form, in der Jorge Martin ist, beide gehen von Ducati weg, wird das, glaube ich, die Italiener schon ein bisschen schwächen.
Was sind die Gründe, Eddie? Also
ja, die Gründe sind schwer nachzuvollziehen. Also man hat da wohl ein Gremium gehabt, Gigi D'Alinea, der Motorsportchef bei Ducati, spricht von der vielleicht schwierigsten Entscheidung in seiner Ägide. Aber Stefan hat es gesagt, sie verlieren mit Jorge Martin den momentanen WM-Führenden und mit Enea Bastianini den momentanen WM-Dritten, weil man eben halt unbedingt Marc Marquez auf eine offizielle Werks-Ducati setzen wollte. Bei KTM respektive bei Aprilia, also bei den beiden Marken, wo die beiden hingehen werden, da wird man sich freuen über die beiden Zugänge, denn Enea Bastianini hat da jetzt am Wochenende mal wieder gezeigt, was ihn so außergewöhnlich macht und was ihn da wirklich nochmal hervorhebt von allen anderen, ist einfach die Tatsache, wie er das in der zweiten Rennhälfte mit seinem Reifenmanagement macht. Gilt ja so ein bisschen als der Reifenflüsterer schlechthin. Ja, und das hat er dann mal wieder umgesetzt. Im Übrigen war es das allererste Mal, das zeigt auch so ein bisschen, dass meine These stimmen könnte, dass da die körperliche Fitness eine große entscheidende Rolle spielt. Denn es war tatsächlich das erste Mal, dass Enea Bastianini überhaupt auf einem Podest war im Sprintrennen. Das war sonst nicht seine Stärke. Aber wenn er jetzt zu seiner Stärke in der zweiten Rennhälfte im Hauptrennen, nämlich eben den Reifenverschleiß so wie kein anderer zu managen, wenn da dann jetzt noch zukommt, dass er auch im Sprint zuschlägt, dann kann er den beiden da vorne an der WM-Spitze ganz, ganz, ganz gefährlich werden. Und noch ein Aspekt, das ist zwar nur ein Randaspekt, aber es könnte ein Aspekt sein, der eine große Rolle spielt. Denn Enea Bastianini kommt aus Rimini, also ganz in der Nähe vom Misano Adriatico Marco Simoncelli Circuit. Und da werden ja in nicht allzu langer Zeit zwei Rennen hintereinander gefahren, weil Misano das Ersatzrennen für den abgesagten Kasachstan Grand Prix ist. Ja, und mehr zu Hause geht ja nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dann auch noch vor heimischer Kulisse, wie gesagt, wenn er gesund bleibt, wenn alles so halbwegs normal läuft, nochmal richtig einen auspackt. Und wie schnell das geht, haben wir ja auch bei Pecco Bagnaia gesehen am Wochenende, am erneuten Führungswechsel in der WM. Also ein klitzekleiner Fehler und die Konkurrenz ist da. Und so groß ist der Abstand noch nicht.
Bagnaia, der irgendwie, was ist da im Qualifying passiert, Eldi? Weil ich habe nur gelesen, Bagnaia hat sich aufgeregt.
Ja, der hat sich aufgeregt über das Gebummel seiner Kollegen und da hat er sich auch zu Recht aufgeregt, weil das nimmt dann jetzt mittlerweile auch so ein bisschen angeführt von Marc Marquez Dimensionen an, die man bisher immer nur aus der Moto3-Kategorie kannte, nämlich das Warten auf ein gutes Hinterrad, das Warten auf einen, der einen zu einer guten Runde im Qualifying zieht. Dieses Qualifying ist halt immer wichtiger geworden, weil es ja gleich für zwei Rennen zählt. Es zählt sowohl fürs Sprintrennen als auch fürs Hauptrennen am Sonntag. Und das waren dann schon teilweise Zustände mit herumstehenden oder herumbummelnden MotoGP-Raketen. Und da hat Pecco Bagnaia als Weltmeister ganz klar seine Meinung gesagt. Und er hat auch ganz klar deponiert, wenn nichts unternommen wird gegen diese Bummelei, dann wird das auch nicht weggehen, dann wird das auch nicht verschwinden, dann wird das so bleiben erstmal, weil zu viele da einfach dann nur schnell sind, wenn sie einen haben, an den sie sich ranhängen können. Und das gefällt ihm ganz und gar nicht, gefällt nicht nur ihm ganz und gar nicht, das gefällt auch mir als TV-Kommentator überhaupt nicht, weil dafür sind diese Raketen nicht gebaut. Also sie sind dafür gebaut, um schnell zu fahren und wenn die dann da alle auf der Rennstrecke im Sprint-Tempo rumbummeln, dann passt das eigentlich nicht zur Motorrad-Weltmeisterschaft, die ansonsten aber einen grandiosen Auftritt hingelegt hat. Man hat ja die 75 Jahre Motorrad-Weltmeisterschaft gefeiert und diese ganzen Retro-Designs, also da kriege ich bei dem einen oder anderen Gedanken zurück ans letzte Wochenende, jetzt noch Gänsehaut, was man sich da hat alles einfallen lassen in den Designabteilungen der einzelnen Teams. Das war schon ganz, ganz großes Kino. Sah phänomenal aus, fand ich, Stefan. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Das war schon was, wie man so eine Weltmeisterschaft feiern kann.
Ja, dreiviertel Jahrhundert ist ja an und für sich schon mal alleine eine sehr beeindruckende Zahl. Aber tatsächlich diesen Kniff, den man sich tatsächlich von der Nesca abgesehen hat, ist aber ein wirklich guter. Und es ist ja überhaupt nichts dagegen zu sagen, sich eine clevere, smarte, eindrucksvolle Idee auch abzugucken. Sie haben das toll gelöst und ich fand das grandios. Im Übrigen ja ganz offensichtlich auch diese Ausstellung mit den historischen Motorrädern über eben 75 Jahre Barrichine-Motorrad und die vielen 2- und 4-Takter aus den 30er, 40er, 50er Jahren. Also es war eine fantastische Zeitreise. Dazu Sahnehäubchen obendrauf, wirklich eben auch fantastische Rennen in Silverstone. Was ein bisschen komisch ist, Eddie, dass tatsächlich bei der britischen Superbike volles Haus ist, wir bei der Superbike-WM auch gute Besucher haben, aber die Zuschauerzahlen beim Silverstone Motorrad Grand Prix, die sind jetzt in den letzten Jahren immer ein bisschen weniger geworden und am Sonntag waren die Tribünen auch nicht ganz voll. Gibt es verschiedene Gründe, ganz offenbar. Beim Formel 1 boomt alles. Da haben wir natürlich aber auch mit Norris, mit Hamilton Stars, die gewinnen können. Aber trotzdem, das war das Einzige, wo ich gesagt habe, schade, dieser Sport und dieses Jubiläum, 75 Jahre, hätte mehr Zuschauer verdient gehabt.
fällt natürlich bei einer Rennstrecke wie Silverstone mit so riesigen Tribünen nun mal dann direkt auch auf, wenn man da dann im Fernsehbild leere Tribünen hat. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist der Termin nicht günstig gewählt, Anfang August. Das ist auch in Großbritannien Ferienzeit. Da sind ganz viele Menschen gar nicht da, sind gar nicht auf der Insel, sondern sind auf irgendwelchen anderen Inseln im Urlaub, schlicht und ergreifend. Das ist ja in England dann auch sehr einheitlich geregelt, wer wann wie Ferien hat. Und was auch ein Grund ist, da müssen sie in Silverstone wirklich von lernen, denn das ist ein Gegenentwurf gewesen zu Assen, zu Mugello, zu Le Mans und auch zum Sachsenring, die allesamt neue Rekord-Zuschauerzahlen geschrieben haben. Die müssen mit den Eintrittspreisen runter. Also das ist ganz deutlich geworden. Das ist einfach zu teuer. Das ist im Übrigen auch ja sehr, sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern, die MotoGP veranstalten. War jahrelang in Italien übrigens auch ein Riesenthema, die horrenden Eintrittspreise für Mugello zum Beispiel. Da hat man in Mugello aber reagiert, hat die Preise angepasst, hat die Preise reduziert. Und siehe da, ist schon hatte Mugello heute in diesem Jahr den besten Verkauf seit Jahrzehnten. Also da müssen auch die Briten reagieren und sie haben bereits reagiert. Nächstes Jahr findet Silverstone MotoGP dann wieder im Mai statt. Also das ist so ziemlich der erste Termin neben Assen, die ja traditionell immer auf dem letzten Juni-Wochenende fahren, hat man da also schon einen Termin am letzten Wochenende bekannt gegeben.
Und ich vermute, in Mugello verdienen sie trotzdem Geld, oder?
Ja,
also obwohl sie die Preise runtergesetzt haben, also das ist ja, ne? Also.
Richtig, aber bei Mugello muss man ja auch wissen, das ist eine Rennstrecke, da sind die Besitzverhältnisse anders als zum Beispiel bei den deutschen Rennstrecken. Mugello ist in Ferrari-Besitz, da ist das Thema Geld verdienen, wenn man da ein Rennen durchführt, sowieso ein etwas anders gelagertes, um es mal so zu formulieren.
Schön gesagt, ja. Kurzer Ausblick auf Spielberg, dann in 10 Tagen, Eddie, ich glaube, Honda soll Motoren-Updates bekommen. Was erwarten wir von Spielberg?
Ja, die bekommen ja die ganze Zeit Updates. Ich glaube, Fabio Quartararo und auch die Honda-Fahrer kriegen im Moment so viele Updates, dass man da mit so vielen verschiedenen Konfigurationen fährt teilweise. Also fährt zum Beispiel Luca Marini bei Honda einen wesentlich sanfteren Motor als den Johann Zarco einsetzt und so weiter und so weiter. Also ich glaube, die japanischen Hersteller sind nach wie vor so ein bisschen am Rumeiern und wissen noch nicht so richtig, in welche Richtung es gehen soll. Deshalb ja auch die Verpflichtung von Aleix Espargaró fürs nächste Jahr als zweiten Testfahrer neben Stefan Brade bei HRC. Aber auch KTM, da muss ein bisschen was passieren. Da war jetzt zu lesen, dass man jetzt zum Beispiel zurückgegangen ist auf eine Konfiguration, am deutlichsten sichtbar an dem langen Auspuffrohr, was man wieder gefahren ist, eine Konfiguration, die nicht ganz so aggressiv ist wie die zuletzt gefahrene, aber die ein gewisser Dani Pedrosa, der KTM-Testfahrer, nämlich im Vorfeld sowieso schon empfohlen hatte, war aber noch nicht ganz zielführend. Also das war eher ein schlechtes Wochenende für KTM und da muss natürlich am Red Bull Ring, wo KTM ja schon Rennen gewonnen hat, da muss ein bisschen was passieren. Das wird dann auch sicherlich im Vorfeld des Rennens von Stefan Pierer und Co. nochmal deutlich gemacht. So ist das im Moment nicht das, was sie sich eigentlich von diesem Jahr erhofft haben.
Also die MotoGP geht dann, also übernächstes Wochenende, sprich in 10 Tagen, nach Österreich. Eine Rennserie kommt dann übernächstes Wochenende auch aus der Sommerpause wieder zurück. Das ist die DTM. Letztes Rennen war Anfang Juli am Nürburgring. Jetzt in 10 Tagen geht's an den Nürburgring, Eddie. Und wir können fast die Zähler auf Null stellen und nochmal von vorne anfangen, weil das ist so eng beieinander. Die letzten vier Rennwochenenden bringen dann nochmal wahrscheinlich richtig Mischung in die Tabelle.
Also da kannst du mal von ausgehen, denn die Top 14 der DTM sind innerhalb von 55 Punkten. Für ein perfektes Rennwochenende gibt es in der DTM aber 56 Punkte. Also da könnte sich innerhalb von einem Wochenende schon alles drehen. Und wenn man mal zum Beispiel den einzigen, der bisher in dieser Saison 2 Rennen gewonnen hat, nämlich Jack Aitken nimmt, das nutzt ihm gar nichts. Das ist nämlich dann in der Halbzeittabelle nur Platz 8 für Jack Aitken, der Ferrari-Fahrer vom Emil Frey Racing Team, obwohl er als einziger, wie gesagt, 2 Rennen gewonnen hat. Oder nehmen wir den Gesamtführenden, Mirko Bortolotti. Das ist nämlich da von den Top-Jungs derjenige, der noch gar kein Rennen gewonnen hat. Der hat diese Punkte nur mit seiner Konstanz eingefahren. Also es bleibt weiterhin eine Wundertüte und im positivsten Sinne des Wortes zu verstehen. Wir haben 7 verschiedene Hersteller, wir haben viele verschiedene Nationalitäten unter den Topfahrern. Mirko Bortolotti führt das Feld an vor Kelvin van der Linde, aber da wird mit Sicherheit ab Nürburgring nochmal eine Menge passieren. Und da sind noch so viele in der Verlosung, deswegen da einen Trend abzuleiten, das würde ich mich im Moment gar nicht trauen.
Stefan, erwarten wir von einem Seriensieger, dass er auch ein Rennen gewinnt?
Ja, von dem kommenden Meister glaube ich schon. Bortolotti hat es ja gezeigt, gerade auf dem Nürburgring hat er im letzten Jahr seinen ersten DTM-Sieg geholt. Das ist eine Strecke in der Eifel, die ihm guttun wird, wobei wir, Eddie, natürlich dann immer das Eifelwetter, das sehr wechselhafte Eifelwetter in diesem ohnehin überall sehr, sehr gewitterreichen Sommer ins Auge fassen müssen. Aber wir haben ja gesehen, was eben auch verändernde Bedingungen so alles ausmachen. Zum Beispiel ein René Rast, der am Norrisring so unglaublich beeindruckt hat und von Startplatz 19 bis auf Platz 5 nach vorne gestürmt ist. Das ist ja auch einer von denen, die wir nach wie vor ganz klar oben auf der Rechnung haben müssen in diesem Schubert-Team mit 3 Stars. Das haben die hervorragend, Thorsten Schubert und Co. gemanagt. Da ist keine große Eifersüchtelei. Die arbeiten super zusammen, haben auch eben schon Rennen gewonnen. Also die Konstanz wird es am Ende sein. Da sind wir uns ja alle einig. In den Top 7 haben wir tatsächlich 6 Fahrer, die bisher in allen Rennen gepunktet haben. Nur René Rast hatte ja einmal das Problem am Lausitzring. Ich glaube, am Samstag hatte er dieses Elektronikproblem mit seinem BMW M4. Aber sonst eben diese Konstanz. Und dass alle so gut und alle so konstant sind, wird es hin und her gehen, und ich bin genau, glaube ich, wie Eddie sicher, dass das tatsächlich aufs Finale drauf ankommen wird. Das wird immer wieder Wochenenden geben, wo die ein oder andere Hersteller einen kleinen Vorteil hat. Das ist natürlich auch mit der BOP hängt es zusammen. Aber insgesamt müssen wir sagen, der ADAC jetzt in seinem zweiten Jahr, seitdem die DTM übernommen hat, hat das eben auch mit dieser Balance of Performance, Eddie, wirklich, wirklich gut hinbekommen. Es gibt so gut wie keinen, der ernsthaft und dauerhaft mosert. Es ist mal der eine, hat dann ein kleines Plus, dann der andere. Das ist der Sinn der BOP. Und auch das ist jetzt toll gemacht. Sie haben auch aus den kleinen, vielen kleinen Fehlern im letzten Jahr, also kurzfristig ja die DTM retten mussten, richtigen Schlüsse gezogen. Wir haben einen sehr souveränen Rennleiter. Wir werden spannende weitere Rennen haben, die auf Spitze Knopf sind. Also der DTM geht's gut. Diese Halbzeitbilanz ist eine, die einen optimistisch nach vorne schauen lässt. Und ich glaube auch optimistisch im Sinne der Fans, dass wir viel Spannung und Ausgeglichenheit haben werden.
Ja, ganz genau. Und wenn wir dann nochmal gucken, am Nürburgring werden wir Rahmenprogramm haben. Da werden wir eine Premiere haben. Im Prototypen-Cup wird David Schumacher tatsächlich mit seinem Papa Ralf Schumacher an den Start gehen. Also die fahren zum ersten Mal in ihrem Leben zusammen Rennen, haben einen Testtag gehabt am Nürburgring, das kommt auch noch dazu. Und wenn ich mir dann die Strecken angucke, die jetzt noch kommen, dann freue ich mich richtig auf die zweite Saisonhälfte der DTM. Denn nach dem Nürburgring haben wir da dann noch den Sachsenring, den Red Bullring und dann das Saisonfinale Hockenheim. Also mit diesen Strecken und dieser Spannung mit 7 verschiedenen Herstellern und so vielen verschiedenen internationalen Topstars der GT3-Szene, ich würde mal sagen, DTM wird spannend und DTM lohnt sich.
Ja, müssen wir uns irgendwie aufteilen dann am Sonntag, in 10 Tagen, ja, wenn beide fahren. Aber irgendwie.
Ja, das Problem habe ich ja ständig. Das tut natürlich auch immer ein bisschen weh. Da wird dann Lukas Kajewski nicht bei Sky in Sachen MotoGP bei sicherlich vollem Haus am Red Bull Ring vertreten. Also wenn ich mir irgendwas wünschen darf für 2025, dann weniger Überschneidungen zwischen den für mich relevanten Serien wie MotoGP und DTM. Das wäre mal ganz nett. Das wäre ein Fortschritt.
Und bei 8 Rennwochenenden in der DTM unter Umständen auch gut schaffbar eigentlich, ne? Also ist jetzt nicht so. Also die Lücken wären ja da. Aber
ja. Es gibt viele, viele internationale Geschichten, die da reinspielen. Wir haben ja auch schon thematisiert, da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Nächstes Jahr der absolute Wahnsinn, wenn dann
die 24-Stunden-Rennen,
also für mich großen 24-Stunden-Rennen innerhalb von 3 Wochen an 3 aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden. Mhm. Das ist für mich, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Teammanager bei einer der beteiligten Mannschaften, das ist für mich der absolute Wahnsinn. Also das ist so ein bisschen an den Akteuren, die da arbeiten müssen, also sprich auch an den Mechanikern oder die vielen anderen Menschen, die da in so einem Team mitarbeiten, das ist so ein bisschen an deren auch gesundheitlichen Interessen vorbeigedacht.
Das stimmt allerdings. The Voice, gibt's sonst irgendwas zu besprechen oder schlummern die meisten Serien selig in ihrer Sommerpause?
Nee, das kann man nicht sagen, aber es gibt ja ein paar spektakuläre Rennszenen, auch die wir ab und zu mal beleuchten. So hatten wir jetzt tatsächlich wieder eine dramatische Rallye Finnland zur Rallye-Weltmeisterschaft. Da haben wir das Kuriosum, dass ein Teilzeitstarter, nämlich Sebastian Ogier, den der Eddie ja auch sehr gut kennt, über dessen Lebensgefährtin, mit denen die Zusammenarbeit ja schon seit vielen Jahren ihr. Aber der Ogier hat tatsächlich abgesahnt, hat Glück gehabt, insofern das ein Glück, des anderen Pech, weil Kalle Rovanperä, der zweifache Champion der letzten Jahre, in diesem Jahr als 21-Jähriger auch etwas kürzer tritt. Da kommen wir zum Wear-out, über das wir gerade gesprochen haben. Also Mechaniker, Ingenieure, Teammanager, PR-Leute, aber eben auch Fahrer. Dem war das zu heftig, diese 15 Rallyes rund um den Globus in einem Jahr. Deswegen hat er gesagt, in diesem Jahr fahre ich ähnlich wie Ogier nur ausgewählte Rallyes. Er hat da jetzt gefühlt, hätte zum ersten Mal seine Heimrallye, Rallye Finnland, gewinnen können. Und wenige Kilometer vor dem Ziel haut er dann sein Toyota, sein Werks-Toyota Yaris in die Walachei. Ogier sahnt ab und ist jetzt Zweiter in der Weltmeisterschaft und wird jetzt mehr oder weniger aus seinem freiwillig gewählten Ruhestand, vorzeitigen Teilruhestand rauskommen müssen. Denn jetzt am Hand der Punktesituation mit Thierry Neuville als Hyundai-Fahrer auf Platz 1 wird Ogier dem Wunsch von Toyota wohl entsprechen und sagen, ich fahre alle weiteren Läufe noch in diesem Jahr, denn er ist jetzt ganz klar der punktbeste Toyota-Fahrer. So kann es eben auch mal gehen. Hat 3 Rallyes bisher weniger gefahren als Neuville und ist aber ihm punktemäßig knapp auf den Fersen. Also es passieren im Motorsport weltweit überall kuriose Dinge und spektakuläre Szenen. Rallye allerdings natürlich nicht ganz so in der deutschen Öffentlichkeit verankert, weil wir keinen seit Walter Röhrl und Armin Schwarz keinen spitzen deutschen Rallye-Fahrer mehr haben. Auch die deutschen Hersteller sind ja im Rallye-Sport nicht mehr so involviert. Aber auch das haben wir so ein bisschen im Hinterkopf und schauen immer wieder mal drauf. Denn wir wollen ja hier bei euch, bei Sportradio, den gesamten Motorsport weltweit etwas abbilden.
Und man fragt sich, wieso Deutschland keine guten Rallye-Fahrer hat, weil ich fahre Wochenende für Wochenende viel Auto und die ein oder andere Landstraße, der Zustand inzwischen, wo ist, da könnte man Rallye fahren.
Ja, könnte man Rallye fahren. Das Problem ist natürlich, wie üblich, das ist ja das Ähnliche, wenn man so will, bisschen mit der Motorrad-Weltmeisterschaft. Es hapert da an der konsequenten Förderung. Bei der Motorrad-Weltmeisterschaft passiert ja ein bisschen was, weil Stefan Bradl was tut, der ADAC tut ein bisschen was. Der Sprung allerdings auch dort ist ähnlich hart wie der Sprung aus der Rallye EM der Europameisterschaft. Das kann man, wenn es irgendwie geht, mit Sponsoren und mit eigenem Geld noch ein bisschen abdecken. Aber der Sprung aus der Rallye EM, ähnlich wie aus der Motorrad EM, dann auf WM-Ebene, ist sportlich, inhaltlich, technisch, finanziell ein so großer, dass du das allein überhaupt nicht mehr stemmen kannst. Da müssen Werkehersteller helfen. Und in Deutschland ist eine Rundstreckennation. Das war eigentlich immer schon so, mit eben ein paar wenigen Ausnahmen. Aber klar ist, dass Rundstrecke wie DTM bindet viele Sponsoren, bindet viel Geld. Formel 1 eben mit Engagement von jetzt bald Audi, von Mercedes. Das sind Gelder gebunden, die halt für die Rallye-WM nicht mehr zur Verfügung stehen. Und es ist politisch natürlich, seitdem die Grünen in den letzten 15, 20 Jahren politisch stärker und stärker geworden sind, ist natürlich der Umweltschutz auch ein Thema, ist ganz klar. Und deswegen wird es auch schwierig werden, immer wieder für große Läufe Genehmigungen zu bekommen, dass du dann tatsächlich quer durch die Walachei fährst. Das ist auch ein ziemlich großes Problem, sagen mir viele nationale Veranstalter.
Okay, also erstmal kein deutscher Rallye-Fahrer. Dann, Eddie, du hast schon gesagt, Motorradfahren am Wochenende, das ist dann wahrscheinlich auch das Highlight?
Genau. Ja, das wird mein Highlight sein. Ich werde ein bisschen bei Olympia reingucken und werde ein bisschen Motorrad fahren. So sieht die Planung aus. Aber ist auch mal ganz schön, kein vorgegebenes Schedule zu haben. Könnt ihr mir glauben.
Das heißt, der Wear-out ist nicht nur bei Fahrern, Teams, PR und so weiter, sondern auch bei Kommentatoren, ja?
Ganz genau so. Die Pause ist dringend notwendig, glaubt's mir.
The Voice, wofür wirst du dich dieses Wochenende begeistern?
Ich werde mich um Indica kümmern, Nesca, ein paar andere Rennen sehen, aber hauptsächlich müssen wir bei uns am Dach arbeiten. Wir haben einen klassischen, in diesem Fall, hahaha, Witz-Joke, Dachschaden. Bei uns kommt, regnet's rein und das ist bei diesem aktuellen Sommer keine große Freude. Also wir werden da ein bisschen die Hände hoch, einmal hochkrempeln und uns schmutzige Hände machen. Das meine ich jetzt nicht auf das Theaterstück von Herrn Sartre bezogen, sondern tatsächlich im Wortsinn. Wir müssen einfach hier ein bisschen was tun, um das mittelfristig wieder trocken zu kriegen.
Ja, dann viel Spaß bei den Arbeiten am Dachschaden. Danke, Eddie. Danke, The Voice, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt. Das war es auch von mir in der Big Show 673. Hier geht's jetzt wieder weiter mit dem Producer. Viel Spaß dabei. Ciao.
Hallo, hier ist Sven Hannawald und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 673. Jetzt sind wir wieder zurück. Danke, Nicola. Es geht weiter mit Olympia. Es geht weiter mit Björn Jensen in Hamburg Sporting. Guten Morgen, lieber Björn.
Moin, Jens. Danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, schön, dass du wieder Zeit hast. Wir haben ja den Handball schon ein kleines bisschen abgefackelt, aber es gibt ja noch so viele andere schöne Dinge. Zum Beispiel heute, Björn, das Halbfinale. Um 18 Uhr ist es, glaube ich, Elas Vickers beim Beachvolleyball.
Ja.
Mit welchen Chancen? Mit welchen Chancen, Björn?
Tja, ich glaube nach dem bisherigen Turnierverlauf tatsächlich mit sehr guten Chancen. Also man muss natürlich sagen, die beiden Norweger, Mol Sørum, gegen die sie spielen, sind Titelverteidiger. Die waren Weltmeister 2022. Das heißt, das ist schon ein absolutes Spitzenteam, die ich persönlich auch sehr, sehr gerne sehe, weil sie einfach einen sehr schönen Beachvolleyball spielen und dazu noch ein ganz sympathisches Team sind. Aber ich glaube, so wie Nils und Clemens sich präsentiert haben bei diesem Turnier, muss ich sagen, traue ich ihnen durchaus zu, es sogar bis Gold zu schaffen. Also ich bin wirklich beeindruckt davon, wie Nils Ehlers, der seine ersten Olympischen Spiele erlebt, sich da reingespielt hat. Der ist im Block unheimlich stabil, er strahlt vor allem auch eine Selbstsicherheit aus, die sehr wichtig ist, auch in seinen Angriffen. Und Clemens, ja, der hatte tatsächlich so ein paar kleine Dellen in seinem Spiel, die man gar nicht so unbedingt von ihm kennt. Aber wenn es auf ihn ankommt, dann ist er einfach einer der besten Abwehrspieler der Welt, holt ganz viele Dinge, ist aber auch im Angriff präzise. Also die beiden haben sich da wirklich so gut entwickelt, dass ich glaube, dass da viel geht.
Ich habe jetzt aus Clemens Wickler vorhin Clemens Vickers gemacht. Das war nicht ganz absichtlich. Ne? Wenn du sagst, Mol Sørum spielen einen sehr schönen Beachvolleyball, was zeichnet schönen Beachvolleyball für dich aus?
Naja, liegt es immer im Auge des Betrachters. Deswegen, für mich ist schöner Beachvolleyball so, dass ich immer das Gefühl habe, es wirkt so wie aus einem Guss, es wirkt ästhetisch. Es ist nicht so dieses Stellen draufkloppen, sondern ich finde, bei denen hast du das Gefühl, die verstehen dieses Spiel einfach. Die wissen genau, was sie in welcher Situation machen können, machen müssen. Und das finde ich zum Beispiel, wenn ich die beiden Katari sehe, die ja im anderen Halbfinale stehen gegen die Schweden. Das ist auch ein tolles Team, gar keine Frage. Die sind für mich aber mehr so Team hau drauf. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber auch da muss man sagen, auch sehr interessante Stile, die da gegeneinander jetzt noch sind. Und in meinen Augen sind es jetzt einfach auch die vier besten Teams, die sich da jetzt durchgesetzt haben. Und das, finde ich, macht es zusätzlich nochmal unheimlich schön und spannend.
Warum ist kein deutsches Duo im Halbfinale der Frauen vertreten, Björn?
Tja, das werden die sich selbst auch fragen. Also man muss ganz klar sagen, Laura Ludwig und Luisa Lippmann haben sportlich leider überhaupt nicht das rausgeholt, was vielleicht drin gewesen wäre. Wobei man sagen muss, es vielleicht war einfach auch nicht mehr möglich. Die haben ja die Qualifikation schon, interessierten sich ja schon sehr für Strecken. Und am Ende hat man da schon gesehen, dass das nicht ganz reicht, um ganz oben dann mitzuspielen, weil einfach Luisa Lippmann erst vor 2 Jahren an den Stand gewechselt ist. Das ist eben doch etwas, wo man sagen muss, ja, es war schon Wahnsinn, dass sie es überhaupt geschafft haben, sich für Paris zu qualifizieren. Bisschen traurig bin ich, dass es für Svenja Müller und Finja Tillmann nicht weitergegangen ist. Ich glaube, die beiden werden sich auch im Nachhinein ziemlich ärgern über ihr Achtelfinal aus gegen die lettische Mannschaft, die nun gestern im Viertelfinale 0-2 verloren hat und wo man einfach auch in dem Match gesehen hat, da wäre so viel mehr drin gewesen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich fand in der Gruppenphase, dass insbesondere Finja Tillmann sehr, sehr stark gespielt hat, wirklich sehr auffällig in der Abwehr, auch im Angriff, fand ich sie sehr, sehr gut. Und für Svenja Müller waren es die ersten Olympischen Spiele, auch die hat es dafür sehr ordentlich gemacht. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, dass die dann in diesen Momenten, wo es um was geht, nicht ein bisschen zupackender sind und danach dann auch so nicht so, also in den Statements, die man dann gehört hat, auch so ein bisschen für mich diesen Biss vermissen lassen, den man vielleicht braucht, um dann ganz nach vorne zu kommen. Weil wenn man dann hört, ja, es war toll, hier dabei gewesen zu sein, schade, aber wir haben trotzdem Spaß gehabt, das ist ja alles gut und soll man ja auch. Aber ich finde, es wäre deutlich mehr möglich gewesen. Sie sind unter Wert ausgeschieden und das ist immer ein bisschen schade.
Das denke ich mir manchmal in der Leichtathletik auch, haben wir das auch gedacht. Ja, toll, dass er oder sie jetzt bei Olympia dabei ist. Ja, ist toll, aber das, ich weiß nicht, da kringelt's mir dann so ein bisschen, kringelt's mich ein kleines bisschen zusammen, weil ich mir denke, ja, wenn ich bei Olympia bin, dann gibt's halt solche, die dann auch die Medaille ganz, ganz zwingend und dringend gewinnen wollen, kann man auch daran scheitern. Ja. Aber nur zu sagen, schön, dass ich dabei bin, und vielleicht beim nächsten Mal wird's besser, weiß ich nicht.
Ja, man weiß ja nicht, ob das nächste Mal kommt, und das ist wahrscheinlich auch ein Thema, wo man sagen muss, das ist vielleicht auch etwas, was die Sportlerinnen und Sportler mit ihren Sportpsychologen auch besprechen, dass man sich eben von der Enttäuschung nicht zu sehr runterziehen lassen und nicht so unter Stress setzen lassen soll. Ich finde es trotzdem immer schade, weil ich glaube, wenn man sieht ja, was möglich ist, wenn man beispielsweise, weil du bei der Leichtathletik warst, Noah Lyles sieht, der mit seiner Geschichte, mit schweren Depressionen und allen möglichen Dingen zu kämpfen gehabt hat, und der dann aber eben doch das rauskitzelt, das letzte bisschen, was drin ist. Und da sind uns die Amerikaner, aber auch viele andere Nationen in meinem Gefühl auch leider ein Stück voraus.
Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich dachte als Österreicher, dass die Deutschen uns das immer ein Stück voraus sind. Aber wenn die Amerikaner noch weiter ein Stück voraus sind, ja. I wholeheartedly agree. So, wo es gut läuft, wo es sehr gut läuft, das ist bei den deutschen Hockeymännern. Aber lass mich zuerst auf die Hockeyfrauen kommen, auf die Danas, die im Viertelfinale an Argentinien gescheitert sind. Ich habe es nicht gesehen, Björn. Ja. War da mehr drinnen für die deutschen Frauen?
Ja, also es war auf jeden Fall mehr drin, weil alleine wenn man im Penaltyschießen steht, dann weiß man ja, dass es eigentlich 50-50 ist. Wenn man dann allerdings aus 4 Penaltys nur keinen einzigen trifft, dann kann man sich eben auch nicht beschweren, dass es nicht für mehr reicht. Ich würde das mal zweiteilen. Also ich glaube, es war wirklich mehr drin. Die hätten, in meinen Augen fehlte es wie so häufig an Effektivität. Es gab genug Torchancen auch im Spiel, aus dem Spiel heraus, sich da ein, zwei Mal wirklich auch entscheidend abzusetzen. Das ist ihnen nicht gelungen. Wenn man es aber vergleicht mit dem Viertelfinale vor 3 Jahren in Tokio, wo sie auch an Argentinien gescheitert sind, und da passt das Wort Scheitern wirklich, weil da sind sie mental total eingebrochen, hatten eigentlich keinen Zugriff, keine Chance. Das war jetzt deutlich besser. Sie hatten nur im ersten Viertel, wirkte es so ein bisschen ängstlich und zögerlich. Danach waren sie voll drin und haben Argentinien wirklich eine tolle Partie geboten. Insofern ist eine Entwicklung zu sehen, aber die zahlt sich halt dann am Ende in Ergebnissen nicht aus. Und das haben die eben auch ganz klar so eingeordnet. Also da ist schon eine große Enttäuschung zu spüren gewesen. Und das auch zu Recht, weil ich glaube, wenn man sieht, dass jetzt die Chinesinnen im Finale stehen, die in der deutschen Gruppe eben Vierte geworden sind und das Gruppenspiel gegen Deutschland auch 2-4 verloren haben, dann weiß man, wie viel möglich gewesen wäre. Dass am Ende Gold verteilt ist an die Niederländerinnen, das da gibt es kein großes Drumherumreden. Die sind einfach eine Klasse für sich und werden, weil sie die einzige wirklich gute Eckenschützin haben in diesem Turnier, werden die auch die Chinesinnen klar besiegen. Davon gehe ich fest auf. Aber man sieht, was möglich ist. Und deswegen müssen sich die deutschen Damen schon eben auch ein bisschen grämen.
Wer sich nicht grämen muss, sind die deutschen Männer. Da habe ich die Endphase gesehen gegen Argentinien.
Ja.
Wo, und ich habe mich gerade vorhin über die Schiedsrichter beim Handball aufgeregt, aber es ist beim Hockey vielleicht jetzt nicht ganz so in jeder Entscheidung, aber es ist auch absolut random, was da entschieden wird teilweise. Ja. Da haben sie sich durchgekämpft, die deutschen Männer, dann haben sie Indien geschlagen im Halbfinale. Heute gegen die Niederlande, korrigier mich bitte, aber ich glaube, wir haben vor einer Woche gesprochen, da haben sie gegen die Niederlande, glaube ich, gewonnen. Es hätte aber auch andersrum ausgehen können. Wie handicapst du dieses Finale heute um 19 Uhr Deutschland gegen Niederlande?
Ich sehe ganz leichte Vorteile bei den Niederländern, weil ich finde, dass die doch den stabilsten Eindruck machen in diesem Turnier. Die haben im Halbfinale die Spanier ganz klar beherrscht, 4-0 geschlagen, gegen die Deutschland in der Gruppe auch verloren hatte gegen die Spanier. Trotz allem, natürlich, wir haben es ja gesehen, das Gruppenspiel hat Deutschland gewonnen, wenn auch glücklich, wie ich fand, aber selbstverständlich sind in so einem olympischen Finale die Chancen auf jeden Fall da. Dafür muss Deutschland aber, finde ich, es mal schaffen, ein Spiel konstant auch durchzuziehen, ohne so Schwächephasen zu haben, in denen man das Gefühl hat, sie kriegen keinen Zugriff aufs Spiel, sie sind irgendwie nicht griffig genug. Das hat mir bisher in allen Spielen so ein bisschen gefehlt. Man muss sagen, dass wir gegen Indien durchaus auch mindestens mit 1-2 Toren hätten zurückliegen können. Da hätte sich keiner beschweren dürfen. Auch gegen Argentinien gab es Phasen, in denen es kippelig war. Also insofern, ja, ich sehe ganz leichte Vorteile für die Niederländer, aber mit Optimismus glaube ich mal dran, dass es Gold wird.
Lass mich ein Wort noch zu Laura Ludwig sagen. Ich habe sie dann gesehen, ich weiß nicht, ob sie im ZDF-Studio war oder im ARD-Studio. Du kennst sie ja persönlich gut. Ich kenne sie persönlich überhaupt nicht, aber ich war absolut begeistert von ihr als Person. Ja, wie sie da dort sitzt und mit sich selbst im Reinen zu sein scheint, auch wenn es sportlich nicht geklappt hat. Wie geht's mit Laura Ludwig weiter? Ich habe das jetzt auch nicht, hat sie definitiv gesagt, sie spielt nicht mehr weiter oder versucht sie es weiter. Ich finde, es ist ein großer Verlust und ich finde, man hätte viel mehr von Laura Ludwig die letzten Jahre hören müssen.
Ja, also da steckt ganz viel drin natürlich. Laura, um das zu sagen, sie hat angekündigt, dass sie ihre Karriere mit dieser Saison beenden wird. Das heißt, sie spielt jetzt noch die Europameisterschaft nächste Woche. Sie spielt noch Elite 16 Turnier am Hamburger Rotenbaum in 2 Wochen und spielt dann noch die deutschen Meisterschaften in Zinnendorf Anfang September. Und da ist dann sozusagen der Abschied geplant. Das ist natürlich ein großer Verlust, gar keine Frage, weil Laura ist eine Persönlichkeit, die nicht nur durch ihre Erfolge, ich meine, die war 5-mal bei Olympia, hat 2016 Gold geholt mit Kira Walkenhorst, aber nicht nur durch ihre Erfolge, sondern auch durch ihre Persönlichkeit natürlich unheimlich viel Eindruck macht. Die ist zweifache Mutter, hat sich zurückgekämpft, 2-mal eben wieder top in Form gebracht. Auch wenn man natürlich, und auch das gehört zur Wahrheit, sagen muss, dass man jetzt in diesem Turnier schon gesehen hat, dass in den entscheidenden Punkten eben doch dann die paar Prozent der Reaktionsfähigkeit und Spritzigkeit gefehlt haben. Aber hey, sie ist 38 und wie gesagt, zweifache Mama, da verbietet sich jegliche Kritik in irgendeiner Form, weil ich meine... da hinzukommen, ne? Also insofern, Laura ist eine ganz tolle Persönlichkeit, ist auch jemand, die natürlich durch ihre Strahlkraft auch dem Beachvolleyball ganz viel gegeben hat. Ich sehe aber durchaus auch, dass mit Svenja Müller und Svenja Tillmann ein sehr gutes Team danach kommt und ich bin sehr gespannt, mit wem sich Luisa Lippmann zusammentun wird, denn die will weiter im Sand bleiben, was auch gut ist, denn die hat ja auch nachgewiesen, dass sie die Form auf jeden Fall hat, da in der Weltklasse mitzumachen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, welche Partnerin sie sich aussucht oder welche man findet, um daraus eben auch ein neues, schlagkräftiges Team zu machen. Und dann ist mir da nicht bange.
Und ein Wort noch zum Rudern. Oliver Zeitler, ich habe das die Geschichte, ich habe schon wieder verdrängt, was da mit Tokio war, aber du hast auf das Rudern ja auch geschaut. Jetzt hat er hat das Feld ja füsiliert. werden deshalb ganz, ganz viele junge Menschen jetzt plötzlich zum Rudern kommen. Ist der Zeitler eine Person, der irgendwas bewegen kann, oder ist es halt wie bei vielen anderen Sportarten auch fantastische Leistung, alle vier Jahre im Fernsehen und dann vergisst man es wieder?
Leider muss man schon sagen, dass die Vergangenheit das genau das gezeigt hat. Während Olympia finden das alle immer wahnsinnig toll und alle sagen, wir brauchen davon mehr und wir brauchen diese Vorbilder. Und dann beginnt die Fußball-Bundesliga wieder und dann zeigt das Sportstudio wieder Bundesliga, dann zeigt die zweite Liga und dann kommt vielleicht noch dritte Liga und dann gibt's den Nachrichtenblock, in dem kommen dann die Ruderer irgendwann vor, wenn sie was Großes schaffen. Also insofern, ich mache mir da, und ich glaube, da macht sich auch kaum jemand anders, irgendwelche Illusionen, dass das einen nachhaltigen Schub gibt. Dennoch, Oliver Zeitler ist ein sehr, 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 sehr gutes Beispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man den entsprechenden Willen dafür mitbringt. Ich fand es herausragend, wie er diese Olympischen Spiele gemacht hat. Also wirklich auch in seinen Vorläufen ja immer am Maximum, naja, sicherlich nicht an seinem Leistungsmaximum, aber die so klar gewonnen, die Läufe, dass es auch überhaupt keinen Zweifel daran gab, wer dieses olympische Finale gewinnen wird. Und für ihn, muss man sagen, war dieses Halbfinale, das war ja der Knackpunkt. Denn das ist das, was ihm im Kopf immer rumschwirrte. Im Halbfinale war er in Tokio eben ausgeschieden, beziehungsweise hatte dann nur das B-Finale erreicht. Und dieses Halbfinale in Paris jetzt, das war sein psychischer Knackpunkt. Danach lief es, dieses Finale war im Prinzip ein Bonus, von dem er ja aber wusste, wenn er nicht absäuft oder aus dem Boot fällt, dann gewinnt er das Ding. Und ich finde es einfach beeindruckend zu sehen, wie mit welcher mentalen Stärke der Mann das alles umsetzt und dann eben ja auch seine wirkliche Klasse demonstriert hat da in allen Rennen. Und da ziehe ich wirklich jegliche Hüte, die ich nicht habe. Und das fand ich einfach eine der beeindruckendsten Leistungen aus deutscher Sicht bei diesen Spielen.
Und es gab deren doch einige. Danke dir, Björn, großartig wie immer. Vielleicht machen wir nächste Woche noch einen Recap der gesamten Sause. Björn Jensen, Sporting
Vielen
ist
Dank.
Das Medium, für das er berichtet. Danke, Björn, kurze Pause in der Big Show 673.
Hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball, und ihr hört Sport Radio 360.
Herrschaften, die Big Show 673 geht also weiter mit den Olympischen Spielen. Und ich freue mich, dass auch in dieser Woche wieder Lukas Zara, der Standard.at in Paris, für uns ein paar Minuten Zeit hat. Servus, Lukas.
Hallo, Jens. Servus.
Lukas, du bist ein junger Bursche, Hand aufs Herz. Wie viele Lieder von Snoop Dogg hat der überhaupt jemals, wofür ist Snoop Dogg eigentlich bekannt? Ich habe nur gesehen, du hast auf Insta ein wunderbares Foto von ihm gepostet, aber ich kenne ihn natürlich, aber hat Snoop Dogg irgendein Lied, das auch ein alter Sack wie ich kennen müsste?
Ja sicher, Drop It Like It's Hot kennst du.
Okay, na gut, na meinetwegen, ja, aber ansonsten denke ich mir, Famous for Being Famous fast schon, oder?
Ja, dieses Album R&G, das kann ich mich noch erinnern, Rhythm and Gangster, das war zur Schulzeit noch bei mir. Das war, glaube ich, das erste Album, das ich auf meinem ersten iPod hatte. Und ja, Snoop ist eine Legende, und diesen Legendenstatus, den kostet er hier in Paris völlig aus.
Der
ja.
lässt überhaupt nichts aus. Wo hast du ihn da wuschen?
Beim Basketball, Dienstag ganzen Tag bei den Viertelfinals gewesen.
Ja, ja.
Das letzte Match war USA, und ich hatte Angst, dass ich keinen Platz kriege für USA gegen Brasilien am 21.30 Uhr und bin einfach schon zum ersten zum Mittag gegangen. Deutschland-Griechenland habe ich nur das letzte Viertel gesehen und habe mir dann alle vier Matches gegeben, und es war herrlich. Also ich weiß nicht, ob ich jemals schon beim Basketball überhaupt war. Ich bin wirklich in dem überhaupt nicht drin in dem Thema. Und dann, ja, zufällig vor dem Spiel, vor dem letzten von den Vieren, bin ich da rausgegangen im Außenbereich, aber schon abgetrennt, ja, von der Straße, also im Außenbereich von der Bercy Arena, wo sie ja dieses Jahr noch das Tennisturnier machen, das Masters-Turnier, ab nächsten Jahr dann in der La Défense Arena, so viel ich weiß. Ja. Jedenfalls dort kommt auf einmal so ein Konvoi daher, wo die ganzen Tage davor kein einziges Auto gefahren ist. Und ich weiß nicht, 4 Motorräder, 2 fette Mercedes-Vans mit abgedunkelten Scheiben. Und dann haben wir gedacht, okay, das muss wer sehr wichtiger sein. Und bin mal dort ein bisschen stehen geblieben. Und 2 Minuten später ist er hereinspaziert. Ja. Also er hat natürlich extrem viel Personenschutz gehabt, aber bis auf 2 Meter, glaube ich, war ich dran am Snoop Dogg. War cool.
Aber ich glaube, er ist relativ entspannt, selbst wenn du ihn angesprochen hättest, wahrscheinlich hätte dir nichts Böses getan, sondern hätte sich gefreut, dass ihn jemand aus dem deutschsprachigen Raum anspricht. Warum auch nicht?
Stimmt.
Nur ganz kurz, hat sich deine Befürchtung bewahrheitet? Das heißt, wenn du um 20.30 Uhr hingekommen wärst, hättest du dann wirklich für die Amis keinen Platz mehr bekommen oder war es dann gar nicht so schlimm?
Naja, es war schon, also sie haben dann irgendwann gefragt, hast du schon einen Platz, weil wenn du keinen Platz hast, dann darfst du jetzt nicht rein. Aber es haben es dann wieder gelockert. Es gab dann noch in der allerletzten Reihe wie sagt man da, Barhocker, weil das war so steil und auf diesen Barhockern hättest dich noch hinsetzen können, aber es war trotzdem cool, also auch Frankreich gegen Kanada war von der Stimmung her davor um Welten besser natürlich, also das war genial, die Franzosen natürlich mega Stimmung gemacht, nur für ihr Team, exklusiv für ihr Team und dann bei den Amerikanern haben sie den Joel Embiid jedes Mal ausgebuht und dann, das habe ich gar nicht so auf dem Radar gehabt, aber dass die dürften das dem übel nehmen, dass er nicht für Frankreich spielt, sondern unbedingt mit LeBron und mit Steph Curry zusammenspielen will, weiß auch nicht, warum er das will.
Aber komisch, ja, ist ganz eigenartig. Ja.
Genau.
So, jetzt wissen wir von Kaiser und auch von anderen Leuten, das Deutsche Haus, das ist ein ganzes Rugby-Stadion, das Deutsche Haus. Wo hält man sich denn als Österreicher, als arbeitender Österreicher auf, wenn man mal nicht arbeitet? Gibt es auch sowas wie ein österreichisches Haus?
Es gibt ein österreichisches Haus, das Maison L'Autriche. Das ist im Parc Montsouris im Süden von Paris. Wirklich neben einem sehr, sehr herzigen Park gibt es ein Pavillon und den haben sie sich gemietet für 3 Wochen. Und ist sehr angenehm. Es ist auch ein öffentlicher Bereich. Du kannst dorthin gehen und Public Viewing machen quasi. Es wird da von einem Moderator durch das ORF-Feed geleitet, glaube ich auch. Und wird halt laute Musik gespielt. Man hört das wirklich durch den ganzen Park. Wundert mich eh. Angeblich hat da kriegen sie immer ein bisschen Schimpfer vom Generalsekretär vom ÖOC, dass sie jetzt einmal leiser drehen sollen. Und ab 22 Uhr ist sowieso dann vorbei mit Musik im Außenbereich. Aber ja, ganz gemütlich und dann einen deutlich größeren VIP-Bereich, wo man als Journalist rein darf, wenn man einen Grund hat quasi. Ja. Ich glaube, es wird nicht so super gern gesehen, aber 2-mal war ich dort, war sehr cool, ja, war angenehm. Man sieht dort dann schon auch Sportler und Sportlerinnen, wenn sie fertig sind mit diesen Spielen, wenn ihre Wettbewerbe vorbei sind, dann lassen die das noch ausklingen. Und ich habe ja mal gehört, dass zum Beispiel die Schwimmer ganz gut sind im Party machen in der 2. Woche von Olympia. Und wie soll ich sagen, das kann ich jetzt nicht dementieren. Ja, genau. Lassen wir es dabei.
So, also aber grundsätzlich die Stimmung, abgesehen von partymachenden Schwimmern, kann ja nicht wahnsinnig überragend sein. Also gestern habe ich gehört, Österreich, also dieser Medaillenspiegel ist eh Humbug, aber trotzdem, er ist halt nun mal da. Und bis jetzt haben wir eine Bronzene im Judo, wenn ich es richtig gesagt habe. Es sei denn, heute ist was dazugekommen. Jetzt sagst du mir natürlich, haben wir letzte Woche auch gesagt, okay, unser heißestes Eisen im Feuer, der sportive Kletterer aus Tirol, der kommt erst in den nächsten Tagen. Aber, ja, ich weiß nicht, schmeckt die Wurst dann nicht mehr so gut im österreichischen Haus oder ist das allen wurscht?
Naja, es hätte dort schon mehr Medaillenfeiern gegeben, so ist es nicht. Also wenn du eine Medaille gewinnst, dann wirst du dort auch im Österreichhaus ordentlich hoch gelebt. Es haben ein paar ein paar Prozent nicht gereicht. Ja, es ist am Mittwoch in der Qualifikation schon die Europameisterin im Speerwurf, Victoria Hudson, ausgeschieden. Das war eine große Überraschung. Es sind, ja, es sind so ein paar mit kleinen Medaillenchancen, wo es einfach nicht zusammengepasst hat. Ja, das muss man schon sagen. Ja, Jakob Schubert gibt's noch und vergiss mir nicht auf die Synchronschwimmerinnen.
Ja, das stimmt, ja, das war letztes Jahr schon. Ja.
Das sind die Favoritinnen, ja, die gehen da wirklich als Favoritinnen rein. Und im Segeln verschreibt man es jetzt schon den zweiten Tag, weil dieses Medal Race verschoben wird ständig, weil in Marseille wirklich nicht so viel Wind ist. Aber im Segeln führen die 470er, der Lara Wadler und Lukas Mehr, vor dem Medal Race. Und wenn sie Vierte werden in diesem Medal Race, sind ja nur 10 Boote dabei dann, ja, die besten 10 sind dann noch dabei, dann gibt's doppelte Punkte. Und wenn sie Vierter werden, dann ist Gold fix. Und es müsste schon wirklich mit dem Teufel zugehen, dass das keine Medaille wird. Aber wie gesagt, jetzt haben sie schon dann 2 Tage Zeit, um drüber nachzudenken über diese Situation. Ja, die Konkurrenz hat 2 Tage Zeit, sich nochmal zu fokussieren, ja, was auch immer. Ich bin nicht in Marseille. Ganz kurz habe ich überlegt, ob ich da jetzt am Mittwoch hinfahren soll. Ja, dann war Mittwoch aber Flaute, also hätte mich vielleicht sogar wieder geärgert, weil dann wäre ich ohne Wettfahrt wieder zurückkommen. Ja, aber im Segeln schaut es noch gut aus und im Kiten auch, Valentin Pontus, ja, das schaut ganz gut aus, der ist aktuell Gesamtdritter zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, und mit Jessica Pilsner gibt es noch eine Kletterin, die vielleicht auch was holen könnte. Genau, aber ja, du hast schon recht, Mittwoch, zweite Woche vor Olympia und nur eine Bronzemedaille ist, man hat mit 5 bis 10 Medaillen geliebäugelt, sage ich. Nicht gerechnet, aber geliebäugelt, das war die Ansage vom ÖOC-Präsidenten Karl Stoß. Und für 5 bis 10 fehlen uns noch 4 bis 9, glaube ich.
Ja, okay, die 9 Medaillen würde ich gern sehen, ab dem Donnerstag, gern schon ab Mittwochabend. Wenn du jetzt die verschiedenen Venues, und du bist ja jemand, der sehr neugierig ist das falsche Wort, aber ich glaube, das trifft es schon. Interessiert ist vielleicht noch besser. Von diesen ganzen spektakulären Venues. Ich habe gerade hier auch mit Heiko Uldep gesprochen, der auch dort war in Paris und der meint, das ist halt schon made for TV. Aber jetzt für dich, wenn man es wirklich gesehen hat, welcher Venue ist denn wirklich das, wo du sagst, okay, das wird nur schwierig zu toppen sein?
Ja, jetzt ist natürlich Fahrt, dieses Beachvolleyballstadion schon, zu nennen. Ist spektakulär, ja. Vor allem, weil du da mit der Medientribüne wirklich in einer Linie sitzt, runterschaust auf den Platz und geradeaus ein bisschen raufschaust auf den Eiffelturm. Das ist schon spektakulär. Ich muss aber auch sagen, diese Schwimmhalle, ich war noch nie davor in so einer olympischen Schwimmhalle, es sind meine ersten Spiele, aber das war ein Spektakel, dieser Abend mit Léon Marchand, wo er 2 Goldene geholt hat. Ich habe noch nie so etwas Lautes erlebt bei einer Sportveranstaltung, wie die ausgerastet sind, wie der auf der letzten Lage beim Delfinrennen noch den Ungarn überholt hat. Das war sensationell. Und was ich nicht am Zettel hatte, aber ich bin zum Kanuslalom gefahren und dort haben sie auch, ich meine, das kann man sich so vorstellen wie so ein Halbkreis eigentlich, diese Strecke. Und dann haben sie halt hinter diesem Halbkreis eine Tribüne aufgebaut, eine temporäre. Und das hat dann ein bisschen was von einer Arena und das war richtig cool auch, ja. Also das habe ich noch nie gesehen auch, das hat mich überrascht. Und ja, ist eine coole Venue. Was ich jetzt noch am Zettel habe, bis zum Ende ist Bahnrad. Das stelle ich mir auch sehr cool vor. Und das Klettern auch, aber das ist jetzt von der Location her nicht so spektakulär. Nach Versailles habe ich es leider nie geschafft. Da sieht man das Schloss aber eher nur im Hintergrund, aber der Garten muss natürlich prunkvoll sein, war ich auch privat als Tourist noch nie dort, aber soll sein, bei den nächsten Spielen in Paris schaue ich mir das dann an.
Ja, das hat mir auch überlegt. Ich war dann doch öfter bei den French Open, aber nach Versailles bin ich nie rausgekommen und so sehr ich meine Zweifel am Reitsport generell hege, aber das erste war, glaube ich, die Vielseitigkeit, die entschieden wurde und da sind sie eben auch, das nicht in der heißt es Koppel? Nee, die Koppel, ist es die Koppel auch beim Dressurreiten? Ich weiß nicht. Jedenfalls sind sie durch die Landschaft geritten und das hat schon echt Laune gemacht. Ja, und auch das,
der Geländeritt
und auch, auch wie liebevoll dann beim Springreiten auch und sogar beim Geländeritt die Hindernisse verziert worden sind. Das ist schon echt lässig. Bist du schon ein bisschen müde jetzt, Lukas? Oder ist es immer noch, wow?
Ich hätte noch sehr viel Lust und Kraft, aber bin ein bisschen kränklich gerade. Jetzt gehe ich ein und es geht auch was herum. Ja? Also wurscht, wo du bist, dich hustet irgendwer an oder niest wer neben dir im Pressezentrum. Normal bin ich nicht so ein Hypochonder, aber da habe ich mir schon gedacht, ui, ob das gut geht. Die U-Bahnen sind teilweise auch recht voll. Jetzt hat es mich erwischt und jetzt schauen wir mal, was noch kraftmäßig möglich ist. Aber ja, müde. Nein, eben nicht, weil dann schaue ich wieder auf den Kalender. Jedes Mal, wenn ich ein bisschen den Gedanken habe, ah, jetzt okay, jetzt ist es nicht mehr lang, dann schaue ich auf den Kalender und eben beim Bahnrad war ich noch gar nicht, das Klettern kommt noch, die Abschlussfeier, die nehme ich auch mit, dann freue ich mich wieder auf die nächsten Tage. Also ja, ich bin nur frohen Mutes und hoffe, dass ich schnell wieder topfit bin.
Ja, das hoffe ich natürlich auch. Lukas, weil du es gerade ansprichst, was, also die Eröffnungsfeier ist ja nach wie vor in aller Munde, machen wir uns überhaupt nichts vor, die spezielle Geschichte. Wird die Abschlussfeier traditionell dann stattfinden oder gibt es da auch wieder etwas, wo sich die Franzosen gedacht haben, Alter, das machen wir anders?
Ich bin mir sicher, das haben sie, aber es wird im Stade de France ganz fad vonstatten gehen und angeblich soll sich der Tom Cruise abseilen.
Von ja, das habe ich glaube ich auch gelesen, ja.
Und dann irgendwie aber so gedreht, dass man dann noch einen Einspieler hat und er seilt sich ab und dann ist aber auf einmal in L.A. und das ist die Brücke zu den nächsten Spielen, gell, in 4 Jahren. Ja, also irgendwas kommt da noch und es soll mit Tom Cruise zu tun haben. Er war auch schon mal bei der Simone Biles zuschauen, also der dürfte eh schon da sein. Wie übrigens auch Michaela Schifrin.
Ja, ja.
Das muss ich jetzt natürlich hier auch noch erwähnen.
Ich habe sie auch dazu geschaut. Ich habe sie gestern gesehen, oder nicht sie gesehen, aber bei Insta, dass sie gepostet hat, dass sie bei den Leichtathleten waren, bei den Leichtathletinnen vor allen Dingen. Und ja, ich meine, was soll man sagen? Sie ist, wie oft ist sie Olympiasiegerin geworden? 2-mal, meine ich. Slalom, zwar in Sochi und dann, was war nach Sochi? Ist nach Sochi schon die traurige Geschichte in Peking gekommen?
Sochi war 2018, ja, das geht sich aus. Ja, ja.
Nein, aber dann war sie zurück.
Entschuldige, 2018 war natürlich Pyongyang.
Ja, genau. Pyongyang, da hat sie, glaube ich, einen Riesenslalom gewonnen. Und dann diese Geschichte. Ja, eine Frage noch zu Simone Biles, weil wir letzte Woche gesprochen haben. Stimmt es denn, oder ist es in deiner Wahrnehmung auch so, dass Simone Biles nicht nur das Frauenturnen im Grunde genommen zerstört hat, sondern auch das Männerturnen? Mit anderen Worten, dass man eigentlich nur drauf wartet, bis sie wieder drankommt? Und alles andere wurscht ist.
Also ich war jetzt nicht bei diesen Einzelfinals dabei, wo dann eben Männer auf Geräten das Finale haben, dann wieder die Frauen. Ich habe nur mit Charlize Mertz geredet, das ist die österreichische Starterin gewesen hier und die hat eben erzählt, ja, die Simone Biles, die kann Dinge, die vielleicht höchstens 2-3 Männer nachturnen können und es ist schon so, dass jeder auf die schaut und auch der Trampolinspringer, der österreichische Benny Vizzani, jetzt wird es ja nischig, aber der hat sie auch sofort als The Goat genannt von seinem Sport, wo ich mir gedacht habe, ja, im Trampolin, vielleicht ist das eh noch weiter weg von den Geräten, die Biles tun, aber der vergöttert sie auch. Also das ist auf jeden Fall so und das ist in der ganzen Szene so. Und wenn man weiß, dass die dran ist und dass die in der Halle ist und dass die in 10 Minuten turnt, dann überlegt man sich vielleicht, dass man jetzt die Klopause macht, weil wenn man sie in 10 Minuten macht, dann wäre das ganz schön blöd, ja.
Dass sowas passiert und damit schließt sich der Kreis wieder Snoop Dogg nicht, wobei ich glaube, wenn er sagt, Burschen, ich muss aufs Klo, dann wird Simone Biles gesagt, wart noch als ein Kündchen, bis er wieder da ist. Lukas, großartig, ich danke dir herzlich. Big Show 673, wir machen eine kurze Pause.
Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 673 geht weiter mit den Olympischen Spielen, sie geht weiter mit der Leichtathletik und mit Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Grüß dich, Johannes.
Ja, servus. Bonsoir, sagt man, glaube ich.
Bonsoir. Zum Abschied. Sag zum Abschied leise Servus. Wir müssen ein paar, es tut mir leid, dass die Frauen heute zu kurz kommen, vielleicht kommende Woche, aber wir müssen, denke ich, oder wir sollten ein paar Männer durchnehmen. Lass uns anfangen mit Leo Neugebauer, wo ich, wenn ich denn Hab und Gut hätte, mein ganzes Hab und Gut darauf gesetzt hätte, dass er Olympiasieger wird. Er selbst feiert diese Silbermedaille. Tut er das angesichts der Ausfälle, die es gegeben hat, auch mit Damon Warner dann am zweiten Tag, Kevin Mayer, gut, da wusste man sowieso nicht, wie gesund ist er, aber tut er dies mit Recht, Johannes, dass er diese Silbermedaille feiert?
Ja, absolut. Also, weil das ist, am Ende ist es eine olympische Medaille, die gerade im Zehnkampf, wo so viel passieren kann, das ist absolut nicht selbstverständlich. Ich bin mir ziemlich sicher, und das hat man ja auch gemerkt, dass er diese Goldmedaille natürlich wollte. Er ist deutlich, deutlich fokussierter. Manchmal sogar vielleicht fast einen Tuck zu fokussiert reingegangen, hatte man so ein bisschen das Gefühl, weil er ja doch jemand ist, der braucht diese lockere Stimmung. So hatte er auch seine deutschen Rekorde und seine Monster-Zehnkämpfe da in Amerika, in Austin und in Eugene gemacht. Aber in der Olympia-Umgebung, wo alle auf einen schauen, vor 70.000 Leuten, teilweise 60.000 schon am Morgen da im Stade de France, das ist nochmal eine völlig andere Nummer. Und letztlich, du hast schon nicht Unrecht. Also ich meine, Damian Warner und Sander Skotheim, der junge Norweger, wenn die im Stabhochsprung nicht sich selber rauskegeln, dann wird es hinten raus sogar um Bronze richtig eng. Und das wäre sehr spannend geworden, aber das ist jetzt hätte Fahrradkette. Er ist durchgekommen. Er hatte auch im Stabhochsprung ein, zwei haarige Situationen bei seiner Einstiegshöhe oder danach. Also ich glaube, er kann doch deswegen sehr, sehr froh sein, weil natürlich ist Olympia nur alle 4 Jahre, aber wenn er sein Potenzial nur halbwegs oder seine Möglichkeiten, die jetzt noch vor ihm liegen, nur halbwegs ausschöpft, dann ist er wirklich derjenige, den es zu schlagen gilt die nächsten Jahre. Und das ist natürlich immer sehr leicht dahingesagt, weil gerade im Mehrkampf kann so viel passieren. Siehe Niklas Kaul, hätten auch nicht viele gedacht nach Doha 2019, dass das jetzt, wenn es richtig doof läuft, sein bester Zehnkampf bleibt. Und da hat er auch immer selber gesagt, also wenn das sein bester Zehnkampf bleibt, dann wäre er sehr enttäuscht. Für einen, der so früh so hochgeschossen ist und der wirklich auch immer langfristig alles anlegen wollte, das ist doch schon heftig. Und man merkt, dass es halt dann doch, gerade wenn du so früh und dich früh darauf fokussierst, das zehrt einfach an einem. Gerade so diese irre, schwierige Disziplin, diese 2 Tage. Und von daher glaube ich schon, dass er auch zurecht feiert. Und ich glaube, also nächstes Jahr in Tokio wird das wirklich, im Grunde ist jetzt jedes Jahr, kann er da eigentlich mit diesen Lernerfahrungen nur noch besser werden. Und ich glaube schon, dass es nicht das Ende war. In jeglicher Hinsicht, sowohl Punkte als auch medaillenmäßig.
Weil du Niklas Kaul ansprichst, der hat dann einen sehr interessanten Post bei Instagram, war es, glaube ich, abgesetzt, und den habe ich jetzt irgendwie nicht ganz verstanden. Du hast ja mit ihm auch, glaube ich, im Frühjahr mal gesprochen, aber da schreibt er sinngemäß, wörtlich kriege ich es nicht hin, dass er dann doch noch eine andere Beschäftigung auch noch braucht neben dem Sport und dass dieses Vollprofitum oder dieses nur auf den Sport konzentrieren, dass ihm das nicht gut getan hat. Das wusste ich gar nicht. Was hat er denn davor nebenbei gemacht? Weil er irgendwie, glaube ich, jetzt dieses voll auf den Sport konzentriert, das war ja nur die letzten Monate vor Olympia.
Ja, der hat ja Physik studiert oder hat ja ein ganz normales Physikstudium, glaube ich, Mathe oder Physik. Also eins und, ich glaube, es war Physik nebenbei gemacht, und das ist ja auch wirklich, ich verstehe das auch. Also wenn du dich absolut, wenn du nur sich so in so einen Sport verbeißt, dann kann das natürlich auch dich irgendwo hemmen. Das ist natürlich auch eine totale Typsache. Ich glaube, ein Leo Neugebauer, der hat auch seine Interessen neben dem Sport, vor allem Mode ja offenbar, und überhaupt ist ja, ja, aber das vielleicht, da ist auch jeder anders. Es gibt, wie viele deutsche Athleten haben in den vergangenen Jahren darüber geklagt, dass sie einfach diese Doppelbelastung irgendwann nicht mehr aushalten und eigentlich so froh wären, wenn sie sich voll nur auf das eine konzentrieren könnten. Aber er hat natürlich auch einen Hintergrund mit beiden Eltern, die beide Lehrer sind. Ist wahrscheinlich auch das Umfeld, das irgendwie mitprägt. Und ich kann mich auch schon daran erinnern, sein Vater hat dann auch mal wieder erzählt, oder auch er selber, dass das schon ganz schön anstrengend ist, wenn er jetzt dann rund um Götzen noch irgendwelche Physikprüfungen schreibt. Es ist ja auch nicht immer so, dass diese Uni-Lehrgänge und Professoren da immer auf jeden Wettkampf Rücksicht nehmen. Im Gegenteil, also der hat da schon auch viel zu tun gehabt, aber wenn es dir natürlich irgendwie so viel gibt, kann ich das schon verstehen. Und so richtig bin ich ja nicht dahinter gekommen, also ob dass das jetzt allein der Grund sein soll, dass er jetzt nach Paris fährt und da nichts geht oder er so unter seinen Möglichkeiten bleibt. Das finde ich schon sehr erstaunlich, weil er auch gesagt hat, es war mental der schwerste Zehnkampf, und er war davor ja auch nicht schlecht in Form. Rom lief ja eigentlich auch okay. Und weil er immer Richtung Höhepunkt das eigentlich immer sehr gut gesteuert hat. Und deswegen war diese, dass er diese letzte Stufe nicht hat freiliegen können, war schon sehr merkwürdig. Und er war ja auch völlig ratlos, aber ja, wahrscheinlich, wenn es dann doch irgendwie eine mentale Sache ist, wenn du merkst, es läuft nicht so richtig. Und man hat schon auch gesehen, er hat sich nicht so richtig geschmeidig bewegt. Und das war was man in Doha zum Beispiel genau das Gegenteil. Also der war so im Flow. Am Ende, ja, das kann man den Mensch doch nicht komplett oder es ja den Mensch nicht komplett vom Kopf oder den jetzt ist wirklich komplett verheddert. Also der Kopf spielt am Ende doch mehr mit. Der Athlet ist nun mal keine Maschine. Es ist so oft so platt dahingesagt, aber es ist so diese Hochleistungskörper müssen irgendwie auch im Einklang mit sich selbst sein. Ja, auch mit Gina Lückenkämper, wenn ich mir den Einschub erlauben darf, hat ja schon auch mal jetzt im Nebensatz 1 mal ganz interessant gesagt, in irgendwelchen Dokus, ZDF war es, glaube ich, dass sie natürlich da in Florida bei Lance Brahman auch sich ganz schön einsam fühlt, weil es einfach, die geht zum Training, dann wird da voll, ich glaube Heiko Oldorp hätte das ja auch mal beobachtet, dass dann halt einfach danach hast du da keinen sozialen Anschluss. Es ist ja auch nicht so, dass sie da alle miteinander abhängen. Da hat jeder, ist voll Profi und hat dann sein eigenes Umfeld und für eine, die ja auch sehr, ja, ihr Umfeld auch braucht und immer erzählt hat, wie wichtig es ist, dass sie da auch in Bamberg oder auch bei sich zu Hause in Westfalen mit ihrem Pferd da irgendwie den Ausgleich hat. Da kann das Training noch so geil sein und du kannst die super besten Trainer haben und Trainingskollegen, wenn du nicht irgendwie das da nicht dich zu 100% wohlfühlst, dass vielleicht auch gar, du merkst erst gar nicht, dass das doch irgendwie an die Substanz geht und das, wie das an dir zehrt. Also ich würde das auch dann nicht zu klein hängen und ja, am Ende ist es eine schöne Erinnerung daran, dass wie viel und wie wenig oder vermeintlich wenig auf diesem unfassbar hohen Niveau dann am Ende den Unterschied macht, zwischen gut und nicht so gut.
Gina Lückenkämper um 200. nicht in das, was das Finale oder das Halbfinale? Das Finale, ja, nicht ins Finale gekommen. Um ganz kurz bei den deutschen Frauen zu bleiben, ich habe mir ja tatsächlich die Qualifikation für den Weitsprung der Frauen angeschaut. Und Malaika Mihambo, 2 ungültige Versuche, und dann hupft halt einfach mal einen halben Meter vor, ein bisschen übertrieben, einen halben Meter vor dem Balken weg und segelt auf 6,95 oder 6,5, jedenfalls ganz, ganz klar drinnen. Das ist schon eine Gabe, die sie hat, oder die 6,86, das ist doch eine unfassbare Gabe von ihr, nicht zum ersten Mal. Aber wir nehmen ja auf, bevor dieses Finale stattfindet. Ist sie damit Favoritin aus deiner Sicht?
Ich denke schon, weil sie einfach so über den Dingen schwebt in jeder Hinsicht. Sie hat alles erreicht. Sie war auch, ich meine, wenn du sie die ganze Karriere durchüber beobachtet hast, oder ich habe es jetzt auch nicht die ganze Karriere erlebt, aber so in den Jahren, wo es jetzt auch mal in Doha 2019, wo alles lief, danach, wo es auch mal nicht so lief, aber wenn du auch so siehst, wie sie sich vorbereitet, wie sie sich bewegt, die ist wirklich, auch wenn du ihrem Athletenurteil über den Weg läufst, die ist so komplett in ihrer eigenen Welt und das ist gar nicht irgendwie jetzt negativ gemeint, sondern einfach, dass sie so voll im Moment und auf sich fokussiert ist und ja, einfach da auch komplett sich von vielen Dingen frei machen kann, die andere wahrscheinlich als wahnsinnig störend empfinden und sich ja sie dann hemmen. Also natürlich hatte sie auch, und das fand ich auch das Bemerkenswerte, dass sie das jetzt in ihrem Buch verarbeitet hat, hatte sie auch Phasen, gerade so 2021 nach Corona und Trainerwechsel und allem, wo sie dann sich selber auch so eingeredet hat, dass sie irgendwie nicht mehr rankommt an ihre alten Leistungen, also da merkst du auch, wie Athleten sich in so einem Leistungsloch wirklich reden können, wie selbst absolute Zaubermeister einfach mal komplett die Kunst entgleitet und die Selbstsicherheit und wie wenig dafür nötig ist teilweise, also in Anführungszeichen nur eine etwas längere Wettkampfpause und ein verkürzter Anlauf und Ich finde es immer wieder beachtlich. Sie hatte ja auch jetzt, man hat ja schon angemerkt, dass sie auch in den ersten zwei Versuchen oder nach den ersten zwei Versuchen wahnsinnig genervt war, weil jetzt der Plan war ja in einem Versuch gleich die Quali abzuhaken, fertig, um Kräfte zu sparen, weil durch Covid-Infekt plus Nachfolgen die Kraft schon nochmal in so einem anstrengenden Finale ja ein Faktor sein kann, dass du dann einfach ab Versuch 4, 5, 6 vielleicht dann doch nicht mehr so viel draufpacken kannst. Aber das Vermögen ist ja unfassbar da. Also das ist ja weit, sie kann weit über 7 Meter springen. Sie hat halt, und das finde ich dann wiederum schon bemerkenswert, in all den Jahren, sie hat wirklich im Anlauf extrem wenig Konstanz drin. Es ist wirklich für eine Weltklasse-Springerin doch schon beachtlich, mit so einem Umfeld, mit so einem guten Trainer, dass sie es nicht schafft, diesen Anlauf einigermaßen konstant hinzukriegen. Es war unter Ralf Weber auch schon nie so richtig. Sie hat ja immer diese Dramatik irgendwie so ein bisschen gebraucht. Also sie braucht es offenbar auch, dass sie halt selber sich so ein bisschen unter Druck setzt und vielleicht in diese Zone bringen muss, dass sie nochmal vielleicht irgendwie, kann sie es auch mittlerweile fast nicht mehr anders, aber sie findet immer einen Weg und allein dieses Wissen, dass du immer einen Weg findest, das sagt sie auch so leicht dahin, aber ich glaube, jeder, der mal in einer Prüfungssituation, in einer Stresssituation war, weiß, was das für einen Unterschied machen kann, dieses Wissen, dass alles, egal wie es läuft, dass es gut sein wird. Und selbst wenn sie jetzt anfangs nur zweite, dritte oder vierte wird, was ich nicht glaube, oder zumindest jenseits der Medaillen kann ich mir das nur sehr schwer vorstellen, dann ist ja auch alles wunderbar. Was soll sie? Sie hat hier alles und von daher bin ich da. Also morgen wird wirklich für die deutsche Leichtathletik wird ein sehr spannender Tag. Nicht nur Malaika Mayhambo, auch Julian Weber macht einen deutlich besseren Eindruck als Budapest, so vom Kopf her. Da hat man schon in der Quali gemerkt, da flattern ihm jetzt die Nerven, weil keine Medaille im deutschen Team. Er will endlich seine erste große Medaille. Da hat man schon gemerkt, dass da diese letzte Spur Leichtigkeit fehlt. Und ich glaube, die hat er diesmal. Für einen Sieg wird es richtig schwer, aber ich glaube schon, dass auch er diesmal unter den Top 3 landet.
Lass uns zwei Männer noch international kurz angehen. Der erste ist Mondo, über den wir auch schon öfter gesprochen haben. Und man schaut sich diesen Wettkampf an und Sam Kendricks hat, glaube ich, 5,95 übersprungen und dann irgendwie, wie wenn da jemand diesen Schalter, den es nicht gibt, umlegen würde, da liegt die Latte auf 6 Meter, geht nicht mehr. Auch für den dritten nicht mehr. Und Mondo haut sich da um 20 Zentimeter drüber, dass er dann Weltrekord springt, okay, geschenkt. Ja, das kann er einfach und schön und die Stimmung überragend. Aber ihr habt doch mal bei der SZ, kann ich mich erinnern, Robert Hartings Wurf zerlegt, Millisekunde für Millisekunde. Wenn man es zerlegen würde, was Duplantis macht, was ist es denn? Ist es die Geschwindigkeit beim Anlauf? Ist es, was ist es bei ihm?
Ja, es ist alles. Ich, um es mal ganz grob zu sagen, also er hat natürlich, wenn du es auseinander nimmst, hat er eigentlich, er hat einfach alles, weil er ist, natürlich die Geschwindigkeit ist überragend, also das ist mal die absolute Grundvoraussetzung. Er gibt ja auch viele Videos oder auch in den, wenn du mal in die Resultatlisten schaust, der hat ja für seine Uni damals auch, oder Louisiana ist es, glaube ich. Nee, jetzt blamier ich mich, ich weiß gar nicht. Also der hat ja auch 100 Meter Wettkämpfe bestritten, wo er Zehnerzeiten läuft, locker. Und auch in der Staffel teilweise. Also der ist ja absolut fix und hat dadurch einfach schon bringt damit alles mit, was man an Energie in so einen Stab reinstecken muss. Und dann kann er natürlich auch Stäbe springen, die deutlich mehr Energie aufnehmen und dann wieder zurückgeben. Und alles andere, das Turnerische, der ganze Prozess, das ist natürlich in jahrelanger, Jahre, jahrzehntelanger Vorarbeit so gefestigt, dass bis in die Kindheit hinein, dass er dort eine Selbstverständlichkeit sich erlangt hat, die kann eigentlich kein anderer Konkurrent nachstellen, weil keiner so früh zugleich spielerisch, aber doch irgendwo mit einem Wettkampfcharakter das in diesen Sport eingetaucht ist. Und das ist natürlich eine Kunst, die ist extremst schwer. Ich meine, wie viele Kinder schmeißen irgendwann, egal welches Sportgerät, mit welchem Sportgerät sie gedrillt werden, in die Ecke, weil sie merken, dass sie da irgendwelche Ambitionen von Eltern eigentlich erfüllen und nicht ihre eigenen. Und das haben seine Eltern in irgendeiner Art und Weise geschafft, das nicht diesen Fehler zu machen, sondern ihn da irgendwie sein Ding machen zu lassen und ihm zugleich also so viel machen zu lassen, aber dann doch so viel zu steuern, dass er es irgendwie, ja, sich da auch sich selbst genug ist und darin aufgeht, einfach jetzt auch weiterzumachen. Und erinnert mich so ein bisschen an Felix Neureuther, der auch ja trotz aller Steuerung der Eltern, darf man auch nicht zu wenig kleinreden, auch immer seinen Weg gegangen ist auf sehr entschlossene Art und Weise, auch nicht immer zu Freude aller, glaube ich, in seinem Umfeld, aber das hat halt auch auf seine Art und Weise funktioniert. Und Duplantis ist halt einfach, der hat so viel Vorsprung durch seine ganze Jugendausbildung, dass das kann eigentlich keiner mehr aufholen. also mit keinen konventionellen Mitteln. Es geht eigentlich nicht. Also wenn man ja auch sieht, was der dann, gibt ja dann auch Messungen jetzt, ich glaube, in sein höchster Scheitel, im Scheitelpunkt war er über 6,70 Meter, glaube ich, bei seinem Weltrekordsprung jetzt. Natürlich ist das ein Quatsch, weil er schafft es ja nicht, diese 6,70 sauber mit dem ganzen Körper zu überqueren. Das ist halt das, wie hoch er seinen Bauchnabel quasi dann gedrückt hat. Also, aber effektiv kann er sicherlich noch locker 20, 30 Zentimeter höher springen. Das ist sicherlich absolut drin. Ich glaube nicht, wenn er jetzt so scheibchenweise weitermacht, dann muss er aufpassen, dass er nicht seinem Zenit quasi den besten Sprung vergeudet. Aber er kann sich eigentlich wirklich nur selber schlagen, indem er ja ihm die Nerven streich spielen, er sich verletzt oder keine Lust mehr hat. Und ist ja auch alles schon passiert in den vergangenen Jahren, also so dass er auch mal einen schlechten Wettkampf hatte, aber das ist einmal das Gesamtpaket. Und das ist mein letzter Gedanke dazu, was du angesprochen hast, ist sehr, sehr interessant, dass sobald du ab 6 Meter irgendwie, wenn du das Gefühl hast, selbst Top-Sportler haben sie auch immer wieder, habe ich aus Gesprächen gemerkt, limitieren sich, wenn sie oft so eine Schallmauer angreifen und dann, weil du richtest alles auf diese Schallmauer aus oder auch wenn es um Minutenbarrieren geht im Training, du richtest dein Training dann oft auf eine bestimmte Zeit aus, hängst dich dann immer an die Zwischenzeiten und vergisst völlig, dass es ja auch noch eine Möglichkeit gibt, schneller als diese Zwischenzeit zu laufen oder darüber hinaus zu denken. Wenn du dich natürlich immer sagst, okay, 6 Meter ist die magische Barriere, dann ist es natürlich mental eine völlig andere Herangehensweise, als zu sagen, okay, bei 6 Meter geht's bei mir los. Er ist natürlich auch da vom Kopf her in einer völlig anderen Selbstverständlichkeit, dass das einfach für ihn sein normales Habitat ist, sozusagen. Und natürlich muss dafür alles andere passen, aber ja, das ist schon die Saskia, finde ich, die hat das sehr gut beschrieben. Saskia leitet da auch nochmal eine große, warme Leseempfehlung an alle Leute, Saskia, die für uns für die SZ in Paris ist und das alles covert. Das ist halt, zum einen sind natürlich ist es irgendwo faszinierend zu sehen, wie jemand sowas ausreizt, zu zeigen, was möglich ist, menschlich, aber genauso spannend ist es, wenn man jetzt 400 Meter Läufer hat und man weiß wirklich bis zum letzten Schritt im 100 Meter Finale nicht, wer eigentlich gewonnen hat. Also dieser Reiz des Duells war wirklich, überragend und das macht dann am Ende die Leichtathletik aus, dass für jeden was dabei ist, für jeden Geschmack, für jede Gewichtsklasse auch und deswegen gucke ich mir das auch nach wie vor jetzt hier vom Sofa in München einfach am liebsten an, weil es für mich am Ende einfach der olympische Sport ist und der schönste Sport.
Und da habe ich einen noch und das ist Jakob Ingebrigtsen, der als einziger, ich hab dann glaube ich eine 200 Meter Läuferin noch gesehen, aber der Ingebrigtsen ist der einzige, der bei dieser Vorstellung rausgekommen ist und eine Flasche Wasser in der Hand gehabt hat. Nobody knows why. Ja, ob er da unbedingt noch einen Schluck gebraucht hat. Und dann das Rennen ja von vorne weg gelaufen ist und nicht mal eine Medaille gewonnen hat. Also ich weiß es nicht. Ist da der Grad, das wurde ihm auch von den Kommentatoren vorgeworfen, Arroganz. Ist der Grad von berechtigtem Selbstbewusstsein zu Arroganz schon längst überschritten oder ist das könnte auch noch auf der richtigen Seite runterfallen?
In dem Fall hat er, glaube ich, auch zugegeben, wenn ich das richtig gesehen habe, im norwegischen Fernsehen hat er, dass er sich selbst attestiert, dass er da ja eigentlich zu weit gegangen ist, weil er das Gefühl hatte, er kann das Tempo nochmal voll attackieren und dann auch mit diesem Zwischensport, das war ja so irgendwie bei 800 oder 1000 Metern, wo er dann dachte, er könnte jetzt nochmal schon einen draufsetzen und einfach viel zu früh das Tempo forciert hat, also sich ja einfach schlichtweg übernommen hat. Und das ist ja eigentlich was einem von seinem Kaliber wirklich sehr, sehr selten passiert. Aber letztlich, es ist natürlich sehr untypisch irgendwie, auch für Norwegen, die ja auch in der Gesellschaft so diese Herangehensweise haben, wenn du denkst, du bist was Besseres, dann bist du schon auf dem völlig falschen Dampfer unterwegs. Und das macht ja genau er, macht das ja im Grunde seit seinen, auch diese, er sich über dieses TV-Format von seiner Familie, von seinem Vater vermarktet wurde. Der hat natürlich von Anfang an das so eingetrichtert gekriegt, dass sie halt eben in einer besonderen Welt unterwegs sind und dann übernimmst du das natürlich auch so. Und ich finde aber auch das, ich weiß natürlich auch nicht immer, wie viel davon wirklich das selbst so eher so ist oder ob das natürlich irgendwie auch gewisse Art und Weise ist in der Außendarstellung. Ich glaube, weil es natürlich auch dieses ganze Hin und Her, so wie die Sprinter, die sich dann irgendwie beim Aufwärmplatz nicht die Hand geben, um irgendwelche Psychospielchen loszulegen oder auch dann über 1500 Meter Josh Kerr und er, die sich da über Social Media dann bekriegen. Denn das hat er auch Saskia schön beobachtet und beschrieben. Dann am Ende sitzen sie auf dem Pressepodium und gehen runter und schnacken wie als wäre nichts gewesen und plauschen miteinander. Also ich glaube, da ist schon auch immer eine ordentliche Portion Theater mit dabei. Aber ich habe es auch mal gesagt, wenn immer alle gelästert haben im Ski-Alpin-Zirkus, Lindsay Vonn und Rama Queen und die nervt. So what? Es ist was los? Es ist Reibung. Wir reden darüber. Es ist irgendwo, es ist doch großartig. Wer will denn am Ende lauter Athleten, die sagen, jo, ich werde mein Bestes geben und mal schauen. Und das will auch keiner sehen. Also ich finde es eine großartige Unterhaltung.
Ich auch.
Ich finde es auch absolut spannend zu sehen, wie jemand, weil ich meine, was Größeres und Intensiveres als Olympia gibt's nicht. Also und du siehst halt auch dann, woraus Menschen wirklich gemacht sind, ja, also wie sie unter Druck reagieren und auch dann, wenn es eben mal nicht läuft. Und Jakob Ingebrigtsen hat ja wirklich bei Großevents keine Überragung. Also er, natürlich hat er alle Titel und Olympia-Golds mal abgeklappert, aber wenn man jetzt mal so zurückgeht, er hat schon bei Großevents sich immer mal wieder ordentlich verkalkuliert in den letzten Jahren. Also die Liste seiner Nicht-Siege ist mittlerweile länger fast als die der großen Erfolge. Also dieses Jahr jetzt nicht mal eine Medaille, letztes Jahr gegen Josh Kerr verloren, 2022 Eugene gegen Jack Whitman, also hat dann zwar über 5000 Meter, das dann meistens war seine Rache fürchterlich, aber gerade so über die kürzere Distanz, man merkt erst halt, dieser letzte Kick, den hat er halt dann doch nicht, wenn er das Rennen, wenn er seinen brutalen Steigerungslauf nicht genau trifft, dann ist auch er verwundbar und ich habe mich großartig unterhalten gefühlt.
Absolut. Das war ganz, ganz spannend. Bin mal gespannt, ob die Rache des Montezuma jetzt auch wieder zuschlägt. Johannes Knut, wie immer eine Freude. Johannes, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kleine Pause in der Big Show 673.
Hi, ich bin Robin Haase und ihr luistert nach Sport 360.
Die Big Show 673 geht weiter in Paris und sie geht weiter mit our very own Sebastian Kaiser. Guten Morgen, lieber Sebastian.
Guten Morgen.
Sebastian, was ist nur, what's wrong with you? Es sind Olympische Spiele und ich bekomme gestern eine Nachricht dieser App Footology oder Footbology, wie auch immer. Sebastian Kaiser ist beim Spiel FC Paris gegen Schlag mich tot. Was ist da los mit dir, Sebastian?
Ja, es hat sich halt ergeben. Ne? Also manchmal, vor allem gegen Ende der Spiele, hast du ja so ein bisschen Leerlauf manchmal. Und diese Zeit verbringt halt jeder anders. Bei mir hat sich ergeben, dass ich da zu einem Spiel gehen konnte. Bei anderen, die vergnügen sich dann im deutschen Haus und ruhen einfach mal aus, weil sie, wie gesagt, auch stressige Zeiten sind und da macht jeder was anderes und ich habe eben lustigerweise 2 Stunden Zeit gefunden, mir das Spiel anzugucken und ja, das tat gut, kann ich nur sagen. Das ist echt gut, mal wirklich da kurz auszubrechen aus dieser Blase, wo du ja im Grunde genommen 24/7 rotierst und das war okay.
Gab's eine Wurst, die dich zufriedengestellt hat?
Nein. Und das ist das ganz große Problem hier bei Olympia. Das Essen ist unterirdisch. Also es sind meine 8. Spiele. Ich habe noch nie so schlecht gegessen wie hier. Also ich rede jetzt von den offiziellen Stellen. Ja. Ne? Also natürlich kann ich mich in ein Restaurant setzen und toll essen und so. Das ist alles top. Aber was die offizielle Verpflegung angeht, für die Zuschauer auch, also grausam. Nur irgendwelches vegetarisches Zeug, was keiner so richtig mag. Alle meckern, alles sind stinksauer. Du hast eben, wie gesagt, keine Wurst, du hast keine Steaks, du hast im Grunde genommen gar nichts, was man von Veranstaltungen kennt, wo man sagt, das kann man da essen. Also auch in Frankreich, ich war nur auch schon in Frankreich bei Veranstaltungen, gibt alles nicht. Also das ist alles ganz, ganz schlimm und das ist nicht nachahmenswert. Also wenn die Franzosen mit Olympia ein Problem haben, Dann in der Verpflegung und wie gesagt, das geht ja auch rein bis ins olympische Dorf, wo kein Fleisch mehr da war, wo viel zu wenig da war, wo du da über 30 Minuten anstehen musst, um dein Essen zu bekommen. Also die Sportler, die haben auch alle einen Riesenhals. Also verpflegungstechnisch, man mag es nicht glauben, Frankreich unterirdisch bei Olympia.
Jetzt habe ich schon von vielen Leuten gehört, dass natürlich Beachvolleyball mit dem Eiffelturm dahinter das ikonische Bild ist. Aber Sebastian, du als jemand, der im Radsport dick drinnen ist und ich als jemand, der den Radsport passiv genießt, also ich hocke mir auch manchmal aufs Radl, bin eben nicht bei den Touren dabei. Diese Bilder, wie dieser Tross und dann auch wie Evenepoel alleine weggefahren ist, Montmartre rauf, das waren für mich schon die stärksten Bilder der Olympischen Spiele 2024 bis jetzt. Would you agree?
Unbedingt, unbedingt. Also das war auch das, was ich dann sofort, als ich das gesehen habe, in die Gruppe, wir haben ja auch so eine interne WhatsApp-Gruppe geschickt habe, und weil wir da ja wohnen. Also wir wohnen hier 100 Meter von Montmartre entfernt. Und also von nicht von Montmartre entfernt, von Sacré-Cœur entfernt. Und sind in 2 Minuten stehen wir vor Sacré-Cœur und kennen natürlich diese Straße hier, wir kennen die Gegend hier, wir wissen, wo die langgefahren sind, weil bei uns an den beiden Tagen, wo die Straßenrennen waren, ich war früh schon weg dann, aber Kollegen haben dann gesagt, sie kommen nicht mehr aus dem Hotel raus, weil hier die ganzen Straßen abgesperrt sind. Und da ist echt eine Stimmung gewesen und dieses ikonische Bild, wo da, ich sage jetzt einfach mal, 10.000 Leute vor Sacré-Cœur sitzen, wie auf einer Tribüne in einem Stadion, und dann kommen die durch dieses Spalier da durch, traumhaft, also unfassbar, also egal, wer da hochgefahren ist, also selbst wenn das der Letzte aus Ruanda gewesen ist, der da die Strecke hoch ist. Also das ist wirklich ein absolutes Bild gewesen. Man mag es sich gar nicht vorstellen, wenn es ein richtiges Feld gewesen wäre. Also es waren ja nur 90 Leute am Start. Und man stelle sich vor, man hätte ein Tour de France-Feld mit 172 gehabt, was das also noch bewegt hätte. Also unglaublich, also mega beeindruckend. Genau wie eben viele Spots hier. Also das muss man den Franzosen lassen. Das haben sie richtig gut gemacht. Eiffelturm Beachvolleyball hast du gesagt, Eiffelturm, Trocadero, die Ankunft im Ziel, wo dann auch Evenepoel bis zur Ziellinie fährt, sich dann hinstellt, und weil er weiß, was da, der ist nicht doof, der weiß genau, das ist ein Bild fürs Leben, was er da von den Fotografen bekommt. Und das hat er genossen mit allem, Entschuldigung, das hat er genossen mit allem, was er hat, und das war Wahnsinn, aber auch im Grand Palais, wo Festen stattgefunden hat. Das war auch ein unheimlich toller Saal, also mit einer, ich glaube, 30, 40 Meter hohen Decke, und also auch ganz toll, wenn du von der einen Seite fotografierst, hast dieses Dach da mit diesen wunderschönen Lichtspielen durch das natürliche Licht, und was unten die Planche, wo die Fechter sich bewegen, und dahinter so eine steil nach oben gehende Tribüne, wo die Zuschauer sitzen. Also da gibt's echt tolle Motive, das muss man sagen, das haben sie phasenweise in wirklich in einigen Sportarten richtig gut hinbekommen.
Jetzt hätten wir ja gedacht, also vielleicht wusstest du es schon, dass Evenepoel das gewinnen kann. Ich hätte natürlich eher gedacht, Mathieu van der Poel, der aber dann einfach nicht mehr rangekommen ist. Und Wout van Aert hat natürlich den Teufel getan, dass er da hinten ein bisschen Tempoarbeit macht. Warst du ein bisschen überrascht, dass Evenepoel das dann trotz Defekt ungefähr 3 Kilometer vom Ziel, das war ja auch nochmal eine spannende Wendung, hat man damit rechnen können, dass Evenepoel auch das Einzelrennen gewinnt, nachdem er, es ist glaube ich historisch, oder? Zeitfahren und Einzel hat noch niemand gewonnen.
Ja, gab's noch nie. Ja, habe ich schon. Also viele haben beim Zeitfahren nicht auf Evenepoel gesetzt. Die haben alle auf Filippo Ganna gesetzt. Mir, da muss ich sagen, war ich relativ selbstsicher und habe von Anfang an gesagt, Evenepoel. Und beim Straßenrennen war mein Tipp ehrlich gesagt auch Evenepoel oder Van der Poel. Aber das hat sich relativ schnell herausgestellt, dass Van der Poel, warum auch immer, keine Ahnung, die Niederländer haben mich auch alle gefragt, was ist mit dem los? Und die Belgier haben gefragt, und die haben sich da alle gegenseitig angeguckt und haben gesagt, was passiert hier gerade, wo ist der Kerl? Und auch die Franzosen, also alle, die mit Radsport, die halbe Tour ist ja vom Pressezentrum her hier vertreten, konnte also keiner fassen, dass Van der Poel
Van der Poel so überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und dann ist natürlich schon ein Mann wie Wout van Aert oder eben dann Evenepoel sind natürlich dann diejenigen, die hier Ballett machen können. Noch dazu, weil die Belgier auch eine von den Mannschaften waren, die vier Starter am Start hatten. Und du kannst ja mannschaftstaktisch, wenn du alleine fährst oder wenn du nur zwei oder drei Leute hast, nicht so viel machen. Und das ist halt, du hast da kein Feld wie bei der Tour de France, wo jede Mannschaft 8 Fahrer hat. Das ist eben hier nicht so. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Da musst du auch, also auch ein Unterschied zu den Eintagesrennen, ne, wo du ja auch mit 8 Mann am Start stehst. Und das ist halt, ja, schon gewöhnungsbedürftig. Und das haben die Belgier super gemacht. Und dann natürlich jemanden, der seine Form so rüber gerettet hat. Das ist gigantisch. Und das war ein tatsächlich epischer Moment. Also vor allem als Radsportfan, ne? Die anderen interessiert das natürlich nicht so, aber als Radsportfan, alle Achtung, das war wirklich was fürs Geschichtsbuch, dort zu sitzen und zu sehen, wie der Evenepoel ins Ziel kommt, und das ist toll. Also, wir haben alle gesagt, wir hoffen nur, dass Ralf Denk schon längst unterschrieben hat mit ihm, weil sonst ist er jetzt so unbezahlbar als zweifacher Olympiasieger, und da kann ich mir nicht vorstellen, dass Red Bull dann nochmal richtig so tief in die Tasche greift, weil man darf ja nicht vergessen, die müssten den ja aus dem Vertrag, der noch bis 2026 läuft, rauskaufen. Also ich hoffe für Red Bull, dass die das schon getan haben. Vorher.
Wahnsinn. Ja, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, fällt mir das auch wieder ein. Lass uns ganz kurz noch in die Halle gehen zum Radfahren, was ja auch eine Forte von dir ist. Und ich habe gestern ein bisschen Viererverfolgung der Frauen mir angeschaut, und die Deutschen sind, glaube ich, Sechste geworden. Aber stimmt da mein Eindruck, dass andere Nationen, und jetzt mal ganz konkret zum Beispiel die Amerikanerinnen, dass die da ein bisschen aufgeholt haben? Weil das war doch früher eine absolut europäische Domäne.
Ja, ganz so kann man es nicht sagen, weil die Amerikanerinnen, gerade mit Dalgard vorne dran, die waren schon auch die letzten 5, 6, 7, 8, 9 Jahre von mit dabei. Also okay, gerade da auch in den Einzeldisziplinen, das ist schon eine gigantische Sportlerin, und die war da immer auch schon mit dabei und ist auch schon Olympiasiegerin und Weltmeisterin mehrfach. Und da kann man jetzt nicht sagen, dass die wie Phoenix aus der Asche gekommen sind. Aber natürlich geht die Entwicklung weiter. Also wir hatten ja, wenn wir jetzt mal in den Kurzzeitbereich wechseln, 2021 in Tokio war der letzte Wettbewerb, wo im Teamsprint zu zweit gefahren wurde bei den Frauen. Und ab da, 2 Wochen später war, glaube ich, die WM oder EM, weiß ich gar nicht mehr so genau, ab da wurde schon zu dritt gefahren. Und da gab es natürlich kaum eine Mannschaft oder kaum ein Land, das 3 schnelle Fahrerinnen auf die Beine gestellt hat. So, da war natürlich Deutschland weit vorne dran. Und jetzt sind aber natürlich in der Zwischenzeit auch andere Mannschaften gekommen, die auch eine dritte schnelle Fahrerin entwickelt haben. So, und dann siehst du natürlich, da kannst du Weltrekord fahren, wie es die Mädels gemacht haben bei uns. Und dann kommt eben auf einmal noch Großbritannien, fährt Weltrekord, Neuseeland, die keiner auf der Liste hatten, wo keiner weiß, wo kommen die Neuseeländerinnen her. Also normalerweise ist man das ja nur von China oder von sonst wem gewohnt. Und auf einmal kommt Neuseeland. Und die sagt, wo sind die auf einmal her? Sind das Chinesen im falschen Trikot oder so? Also ganz verwunderlich, und fahren auch Weltrekord. Und dann bleibt eben nur Bronze übrig, obwohl du Weltrekord gefahren bist. Das ist schon Wahnsinn. Also die Leistungsdichte ist da schon enger geworden. Und im Vierer, wenn du den gestern gesehen hast, dann ist es einfach so, dass die Deutschen es nicht geschafft haben, Nachwuchs zu entwickeln. Also jemand, der auch den etablierten Frauen, und das sind eben nun mal nur 4, richtig Druck machen kann. Ne? Die Lisa Brennauer als die, ich sage jetzt mal, Kapitänin, als die Anführerin dieser Mannschaft, die ist 2022 nach den European Championships in München zurückgetreten, und die Laura Süßemilch, die für sie reingekommen ist, packt das halt leistungsmäßig nicht. Das ist deutlich zu sehen, und die anderen 3 sind ja noch von Tokio übrig. Das heißt, da sieht man, dass eine Position eminent viel ändern kann. Also sie sind ja auch vom Weltrekord, den sie da mal noch gefahren, weit weg von der Zeit. Also da muss natürlich auch mehr passieren im Nachwuchs und in der Förderung der Sportler. Und das haben sie in den letzten 3 Jahren seit Tokio nicht hingekriegt. Und da bin ich mal gespannt, wie das Richtung LA wird, wenn dann wahrscheinlich von den 4, die jetzt fahren, vielleicht nur noch 2 dann dabei sind, vom Alter her schon gesehen. Und das ist, da werden wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen auf mehrere Jahre einstellen können, was den Ausdauerbereich der Frauen angeht. War ja auch lange so. Also man darf nicht vergessen, dass wir ja über zig Jahre bei den Frauen im Ausdauerbereich im Vierer oder im Dreier, wie es ja ursprünglich mal war, gar nichts zu bestellen hatten. Und dann irgendwann sind die gekommen und sind richtig toll, haben sich richtig toll entwickelt und dann eben bis hin zum Olympiasieg und Weltrekord. Und jetzt geht es wieder so ein bisschen den Weg zurück. Mal sehen, wie das wird. Da bin ich auch mal gespannt.
Dann lass uns und zum Abschluss noch ganz kurz den Übergang zu einem Tennissegment schaffen. Du warst beim Finale dabei. Ja. Ich habe grandioses Tennis gesehen. Jetzt ist die Anzahl der Djokovic-Fans außerhalb der serbischen Community nicht so wahnsinnig groß, aber ich habe mich selbst dabei ertappt, dass ich es ihm durchaus gegönnt habe. Wie war dieser Sonntagnachmittag im Stade Roland Garros auf dem Court Philippe Chatrier, den ich mit dir ja schon öfter gemeinsam bespielt habe, zumindest von der Pressetribüne?
Ja, und vor allem viel dicker angezogen, als wir angezogen waren diesmal. Ich habe auch noch die Bilder rausgesucht vom Mai und Juni, wo wir da dick eingepackt auf der Tribüne saßen, weil es arschkalt war. Und jetzt ist es wirklich richtig toll warm gewesen. Zum Glück liegt die Tribüne im Schatten, die Pressetribüne, aber das nur am Rande. Es war ein toller Nachmittag. Es war ein wahnsinnig tolles Match, fand ich. Also andere fanden das nicht so toll. Ich fand das episch. Ich fand das richtig geil. Du hast da, das hat ja auch Djokovic dann gesagt, du spielst fast 3 Stunden für 2 Sätze. Es gab kein einziges Break. Es hat jeder seinen Aufschlag durchgebracht. Es gab hier und da mal einen Breakball vereinzelt. Es ist unfassbar spannend gewesen. Es war tolles Tennis. Die haben sich da nichts geschenkt. Und dass er dann nochmal diesen Jungspund da tatsächlich in die Schranken weisen kann, das ist natürlich nochmal was Besonderes gewesen. Ich will auch gar nicht von Überraschung reden oder so, überhaupt nicht. Ich meine, die sind Nummer 2 und 3 der Welt. Also da geht es jetzt nicht darum, dass jetzt hier Nadal, der kurz vorm Karriereende steht und kaum noch laufen kann, auf dem Platz war, sondern da geht es wirklich darum, dass 2 Spieler, die, obwohl sie 16 Jahre auseinander sind, so topfit sind und anscheinend, ja, ich weiß gar nicht, wo diese Verletzung von Djokovic hin ist, die er sich in Paris zugezogen hat bei den French Open. Das Knie ist zwar noch verbunden, aber also ich kann mir nicht, konnte mir schon in Wimbledon nicht vorstellen, dass er mit Innenmeniskusriss und Operation dann so spielt, wie er in Wimbledon gespielt hat und jetzt nochmal einen draufgesetzt hat. Also muss ich sagen, echt super. Und natürlich, jetzt mal rein neutral gesehen, also ich mochte ihn schon immer spielen. Ich war jetzt noch nie ein Gegner von Djokovic. Also ich mochte den schon immer spielen, weil ich seinen Tennis mag und fand das ja toll, dass er dieses letzte Einzelding von diesen großen 6 Titeln, die es gibt, dass er das tatsächlich geschafft hat. Also das hat ja außer ihm nur Andre Agassi geschafft, das hat kein Nadal geschafft, das hat kein Federer geschafft. Es gab bisher nur Agassi und jetzt eben Novak Djokovic. Also das ist auch nochmal ein Punkt ins Geschichtsbuch, den er sich fett einrahmen kann. Und wenn er dann noch tatsächlich irgendwann seinen 25. Grand Slam-Titel gewinnt und wenn man jetzt die Frauen mit einbezieht, Margaret Court hinter sich lässt, dann hat er es endgültig geschafft. Und wie gesagt, bei diesen 6 großen Einzeltiteln, ich weiß jetzt gar nicht, welche Frauen das alles geschafft haben, aber so viele werden es da auch nicht sein. Das ist schon eine Leistung, muss ich sagen.
Ja, es kann nur Serena gewesen sein und Steffi Graf hat wohl das Abschlussturnier, Saisonabschlussturnier auch schon mal gewonnen. Sebastian, was für eine Freude. Ich wünsche dir noch die letzten herrlichen Tage jetzt bei den Olympischen Spielen und vielleicht ist die Verpflegung, vielleicht hauen die Franzosen noch einen raus, mit dem wir alle nie rechnen. Sebastian Kaiser. Ja.
Das wird wahrscheinlich nicht passieren.
Sebastian Kaiser, kurze Pause in der Big Show 673.
Hallo, hier ist Fabian Hambüchen und Sie hören Sportradio 360.
So, die Big Show 673 kommt an ihr Ende. Quick and dirty, habe ich Paul Häuser versprochen. Servus, Paul.
Servus. Aber richtig
Paul. Quick and dirty jetzt. Ja, also Paul, ich habe gestern erfahren, wir werden uns bei den US Open sehen, was mich sehr freut. Und du hattest aber heute einen Behördengang. Erzähl mal ganz kurz.
Ja, US-Visum, Journalistenvisum, jetzt auch gleich, mal auf sicher für die nächsten 5 Jahre. Ja, ich bin ein bisschen locker da reingegangen, dachte, okay,
wird schon kein Problem sein, wenn ich da meinen Laptop dabei habe. Ja, ich hätte schon ein bisschen genauer auf die Details schauen können. Also Laptop im OS-Konsulat, no chance. Da musste ich den erst in einem Café um die Ecke deponieren. Und ich hatte nämlich ein Foto, vorher schon alles, den geschickt, aber da, ja, das wurde so nicht akzeptiert. Ich musste, long story short, musste dort noch wieder so ein Passfoto machen. Und letztendlich ging es aber dann ganz geschmeidig. Aber Wahnsinn, was da los ist. Und ja, jetzt erstmal 17 Tage dann New York. Wir sehen uns dann hoffentlich auch schon quasi zum Media Day. Also das ist ja dann auch nochmal schon 2 Tage vor Turnierstart. Und dann kannst du schon mal ein bisschen berichten, was macht New York so anders? Was macht die US Open so speziell? Ich habe ein bisschen was gehört, auch vom geschätzten Kollegen Klausi Bellstedt, dass es natürlich schon einfach sauheiß sein kann. Und dann wieder dieser Wechsel mit den Klimaanlagen. Also da hat er mir ein paar Stories erzählt, sei be prepared. Hab immer was, auch was für einen Hals dabei, beziehungsweise auch was Wärmeres. Ihn hat es ja irgendwie letztes Jahr ziemlich zerbröselt. Und ja, dann ist es, glaube ich, für die Printjournalisten ist es ganz nett, oder?
Es ist großartig, natürlich. Es ist großartig. Es dauert natürlich immer sehr, sehr lang. Kommt halt darauf an, wann Zverev angesetzt wird. Im letzten Jahr ist man sehr spät angesetzt worden. Was Klaus sagt, ist richtig. Man braucht drinnen, braucht man eine Jacke. Draußen zieht man sich am liebsten das T-Shirt aus, weil es so warm ist, was vielleicht auch nicht gesund ist. Ja. Aber es ist großartig. Aber Paul, erklär mir noch ganz kurz, in kurzen Worten bitte, dieses Turnier in Kanada. Wir haben heute Donnerstag und wir sind noch nicht mal im Achtelfinale. Ich dachte, die wollten am Sonntag fertig sein. Habe ich da was übersehen?
Nee, hast du was übersehen. Sonntag wollen die nicht fertig sein.
Ah, okay, gut. Ja, da bin ich beruhigt.
Montag finde ich auch schon knackig. Also hast du schon recht. Die müssen jetzt eigentlich jeden Tag spielen. Und mir geht es genauso, dass ich irgendwie auch im Kopf so diese 10-Tages-Turniere drin habe. Teilweise war es ja sogar noch länger dann, so Indian Wells, Miami. Ja, also Ich bin beim Masters irgendwie jetzt auf 10 Tage immer eingestellt. Das ist jetzt aber nicht der Fall.
Ab nächsten Jahr. Das ist erst im nächsten Jahr. Ab nächsten Jahr, ja, genau. Im nächsten Jahr haben sie dann länger Zeit. Aber jetzt verwirrt mich das ein bisschen. Aber okay, dann spielen sie bis Montag.
Genau, fertig. Dann Cincinnati hat dann auch nochmal eine Woche Zeit. Aber auch bis Montag. Also ein bisschen komisch, dass dann Finale immer Montag stattfindet. Aber genau. Und dann ist ja nach Cincinnati diese Winston-Salem-Woche. Da ist das Finale dann am Samstag. Also die kürzen dann nochmal ein bisschen ab für
das Grand. Alles wegen Olympia. Ja, nächstes Jahr wird's ja dann so sein, dass glaube ich, die dann für 10 Tage sind und dass dann Kitzbühel sowieso vorher ist. Hamburg rückt auch vor. Paul, was hast du mitgenommen von den Olympischen Spielen, ist meine Frage. Also was hat, also dieses Finale Djokovic gegen Alcaraz, was glaubst du denn? Glaubst du, dass das Djokovic jetzt, dass er komplett jetzt happy ist und befreit und eigentlich aufhört mental? Oder glaubst du, dass es ihm nochmal einen Antrieb gibt?
Ja, ich glaube, dass es ihn nochmal befreit. Sehr gefährlich für die Konkurrenz. Wir dürfen nicht vergessen, der Kram, also die große Frage ist, was war das jetzt genau mit dem Knie? So schlimm kann es ja nicht gewesen sein, aber was man dann auch wieder hört aus seinem Umfeld, andere hätten damit erstmal länger nicht gespielt. Also der Djokovic scheint irgendwie auch anders zu heilen. Es war eine Arthroskopie, eine Geschichte am Meniskus. Jedenfalls ist er aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt, dass er damit schon so kurz danach ins Wimbledon-Finale einzieht. Wahnsinn, völliger Wahnsinn. Und für viele ja auch, weil ja eigentlich in diesem Jahr die olympische Goldmedaille, die stand über allem. Und dann war es jetzt auch aus der Distanz von mir, so wenn ich das so drauf schaue, denke ich mir, dann war es ja ein enorm hohes Risiko, dass er da mit Wimbledon eingegangen ist. Hätte sich auch nochmal verletzen können oder die Verletzung verschlimmern können. Und dann hätte er natürlich Olympia, hätte er baden gehen können. Also dann hätte er es wahrscheinlich, ja, dann wäre es da schwierig geworden mit der Topform, so wie er sich da jetzt präsentiert hat. Also heftig. Heftig. Ich glaube schon, dass Alcaraz eigentlich die bessere Form hatte noch.
Und ich habe Alcaraz, ich hätte ihn jetzt auch im Finale von der Konstellation vorne erwartet. Man muss einfach sagen, Djokovic ist ein Meister darin, da wieder in den entscheidenden Situationen voll da zu sein. Er hat, glaube ich, es nicht zugelassen, dass Alcaraz sein bestes Tennis in den entscheidenden Situationen spielen konnte. Ja, und das Level, was ich gesehen habe, trotzdem war, ja, war außergewöhnlich weit oben.
Ja, ja, das war, nicht, war grandios.
Das war grandios. Das war, also genau, also was wir dafür eine Intensität gesehen haben und wirklich Alcaraz hatte ich das Gefühl, geht mit einer tollen Form da rein und hat auch im Finale eigentlich abgeliefert. Er hat halt dann seine Breakchancen nicht genutzt, aber da, dazu gehört, dass Djokovic einfach bei den Breakchancen immer da war. Und die spannende Frage ist, wäre es in einen Dritten gegangen, was wäre passiert? Ja, ich glaube schon, dass dann wahrscheinlich der Jüngere, der Frischere, dass Alcaraz dann bessere Chancen hat, dass Djokovic irgendwo auch wusste, uiuiui, ich sollte es mal lieber in zwei machen. Und einfach, also mental war es eine unglaubliche Leistung von Djokovic. Und dann diese Emotionen, das haben ja auch ganz viele so nicht erwartet, Djokovic dann so zu sehen. Das war nochmal echter, das war nochmal intensiver. Da hat er sich, glaube ich, überhaupt keine Gedanken gemacht. Was mache ich jetzt für einen Jubel? So, wir kennen ja Djokovic in Wimbledon, ist dann das Gras oder macht dann die Gesten. Er hatte auch gar keine Zeit mehr für, also in seinem Kopf hat er auch nicht mehr die Geige ausgepackt, was er zuletzt sein Jubel hat, sondern es ist einfach nur aus ihm herausgebrochen. Also das war wirklich der pure Emotions-Djokovic. Und das war genial zu sehen. Ich glaube, da hat er ganz viele Herzen erobert. Und ich glaube, das wird ihn jetzt schon nochmal auch, du sprichst an, was hat er jetzt noch für Ziele, das wird ihm nochmal ein bisschen einen Schub geben, nochmal transportieren. Und ich glaube, er denkt, wow, ich habe hier Alcaraz, den Peak Alcaraz gerade in dem Finale, Roland Garros, den eigentlich besten Sammlerspieler in diesem Jahr. Ich habe ihn besiegt. Und jetzt gehen wir mal rein, US Open. Jetzt schauen wir mal, was noch möglich ist. Ich glaube, er will schon unbedingt noch die 25. Und ich glaube, er denkt sogar so, im Moment, schauen wir mal, was der Körper noch sagt. Jetzt hat er gerade diese eine Verletzung gehabt, sich davon so gut erholt. Ich glaube, er ist schon noch heiß auf den Jimmy Connors Rekord. So schätze ich
Djokovic. 109 Titel.
Und 109 Titel. Er hat jetzt die 99.
99 hat er, ja.
Aber überleg mal, also der wird das schon auch gezielt mal vielleicht Belgrad 250er spielen und wird sich seinen Turnierplan gezielt aussuchen. Es ist schon 10 Titel, ist verdammt viel, verdammt viel. Aber wenn der noch 2-3 Jahre spielt, ist es auch für Djokovic gar kein Problem. Problem war nur in diesem Jahr, dass er bisher bis zu den Olympischen Spielen gar kein Turnier gewonnen hat. Aber so wie er jetzt tickt, ich glaube, er geht auf 110 Titel und natürlich ganz wichtig 25 Slams. Das sind jetzt so die nächsten Ziele, die er hat. Und dann spielt er noch 3 Jahre weiter. Und wenn es sein muss, spielt er 4 Jahre weiter.
Genau. Los Angeles 2028. Ob wir dann dabei sein werden, Paul, weiß ich nicht. Ich danke dir jetzt für diese spontane Intermezzo.
Ja, ich habe noch eine Frage an dich. Eine Frage.
Ja, bitte. Ja.
Nadal. Wir müssen kurz über Nadal reden. Er hat die US Open abgesagt. Was ist denn dein Gefühl? Wie geht's zu Ende mit Rafa?
Ja, hoffentlich beim Labour Cup.
Glaubst du wirklich? Berlin Labour Cup sagt er Ciao.
Hoffentlich, ja.
Adios.
Ich hoffe es wirklich sehr. Adios, weil es war nicht mehr anzuschauen gegen Djokovic. Es war in Bastard schon nicht gut, obwohl er sich da ins Finale gewürgt hat. Aber hoffentlich sagt er bei den US Open, beim Labour Cup in Berlin dann, Freunde, das war's. Apropos, das war's mit der Big Show 673. Aber hinten raus hat mir Thomas Wagner noch gestattet, dass ich ein Bonbon noch einspiele. Das machen wir jetzt zum Abschluss. Danke, Paul. Ja. Danke allen anderen, die dabei waren.
Waggy Love.
Big Show.
Yeah.
Waggy Love. Ja, bitte. Thomas Wagner.
Das Beste war, dass meine Mama mir eine Sprachnachricht geschickt hat. Sie hat es im Fernsehen geguckt. Und mein Vater hat gesagt, er muss rausgehen. Er ist zu nervös. Und meine Mama hat dann gesagt, sie war so aufgeregt vor der Verlängerung, dass sie den letzten Schluck von Maria Kron noch getrunken hat. Weltklasse. Ich liebe meine Eltern und ihre Sportbegeisterung.
Das war die Big Show auf sportradio360.de.
Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!